Sonntaggeschenk 24 Doppelpasstag. Herzlich willkommen. So, jetzt haben wir schon den 21. Spieltag. Viele Tore sind schon gefallen und es wird spannender. Das kann man so sagen, denn der BVB schwächelt. Ohne den erkrankten Trainer Lucien Favre und den verletzten Marco Reus reicht ein 3:0 Vorsprung gegen die TSG Hoffenheim nicht. Am Ende ein 3:3 und der Vorsprung auf die Bayern schmilzt. Die haben ihre Pflichtaufgabe gestern Abend gegen ihren Lieblingsgegner Schalke 04 souverän gelöst. 3:1 am Ende. Jetzt beträgt der Rückstand nur noch in Anführungsstrichen 5 Punkte. Und Befreiungsschlag im Tabellenkeller. Der Doppelpack von Nikolai Müller beschwert Thomas Doll und Hannover 96 den ersten Sieg seit langer Zeit. Und Nürnberg dagegen hadert vor allen Dingen dieser Szene und der anschließenden Schiedsrichterentscheidung. Turbulent ging es auch in Freiburg zu. Dreimal hat der VfL Wolfsburg geführt. Am Ende hat es nur zu einem Punkt gereicht. Warum das so ist, das erklärt uns wahrscheinlich jetzt der Geschäftsführer Sport. Hier ist Jörg Schmadtke. Falls Sie es nicht gehört haben, Jörg hat gerade gesagt, so viel Applaus hat er noch nie bekommen.
Dankeschön.
Aber es läuft ja auch nicht schlecht. Komm.
Nein, das ist okay.
Oder?
Ja.
Hätte aber auch gestern.
Besser
noch
schlechter laufen können, ja.
Ja, hätte auch noch hinten losgehen können. Die Szene weißt du schon kurz vor Schluss. Schauen wir uns mal an. Also ein Eckball, ein Kopfball von Lindert, ein Tor. Mhm. Erst einmal. So, sag was dazu.
Ihr Tor ist aberkannt worden, wegen Abseits.
Zu Recht, sagst du wahrscheinlich, ne?
Ich habe das Glück gehabt, dass ich mit Felix Brücht hierher geflogen bin. Und er hat mir dann nochmal seine Sicht der Dinge erklärt. Ich glaube, das ist ein...
Was hat er denn gesagt?
Naja, also, es gibt Kontakt zwischen dem Torwart und Dominik Heinz. Mhm. Damit greift er ein Spiel ein und dadurch ist die Abseitssituation gegeben.
Also, hast du gesagt, dem ist nichts hinzuzufügen, oder?
Ich habe ihm nicht widersprochen. Also von daher, also ich glaube, das ist eine schwierige Situation, aber irgendwo müssen wir Grenzen ziehen und sagen, pass auf, wenn Kontakt da ist, dann wird er aktiv, damit ist dann Abseits. Oder wir sagen nein. Aber wichtig ist, glaube ich, dass wir eine einheitliche Linie da fahren.
Okay, besprechen wir natürlich gleich noch alles ganz, ganz intensiv, gucken uns die Szene auch noch mal ganz in Ruhe an. Kennst du ja bei uns.
Ja, die wird nicht besser.
Vorher möchte ich dir noch einen neuen Fan vorstellen vom VfL Wolfsburg, der Trainer von SC Freiburg.
Richtig tolle Fußballspiele. Ich schalte es gern an. Schon die ganze Saison. Schau gern Wolfsburg. Dankeschön.
Schön. Zu Recht, ne? Oder? Was
will? Na, ich finde es gut. Wenn der Christian gefallen findet an unseren Spielen, gilt das A für unsere Arbeit und B dafür, dass er den Fußball mag.
Über deine Arbeit reden wir mit unseren weiteren Gästen heute Morgen. Ja, aber beim HSV und bei Hoffenheim. Markus Gisdol. Schönen guten Morgen, Marco.
Hallo.
Vom Kicker Toni Lito. Hat das Double gewonnen mit den Bayern 2008-2010. Hamid Altintop. Und von der Bild Heiko Niederer. Und natürlich unser Sport-1-Experte Marcel Reif. So, Sie kennen das ja schon. Erfrischung kommt auch. Alles alkoholfrei, also wir stärken uns für die nächsten 2,5 Stunden, haben übrigens auch die Traditionself von Schalke 04 da. Die Ruhrpott-Helden, da hinten sind sie, angeführt von den beiden Kapitänen Toto und Ingo Anderbrügge. Und ich gebe jetzt mal zu meiner Kapitänin, zu Ruth. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen, hallo. Ja, Mensch, ganz so ist es vielleicht noch nicht, Thomas, oder? Du bist noch der Kapitän hier in der Runde. So, wir sind bei den Dortmundern. Das sah doch eigentlich alles so komfortabel aus. Bis zur 75. Minute konnte sich Lucien Favre in Ruhe zu Hause oder wo auch immer die Grippe auskurieren. Und dann hätten sie ihn doch eher gebraucht am Spielfeldrand. Denn sie haben diesen 3:0 Vorsprung noch leichtfertig verspielt, anstatt einfach mal so einen Sieg ein bisschen schnörkellos über die Zeit zu bringen. Und somit ist auch der Vorsprung auf die Bayern geschrumpft auf 5 Punkte. Und wir wollen von Ihnen wissen, liebe Zuschauer, verspielt Dortmund die Meisterschaft? Das Verspielt ist tatsächlich in diesem Fall ganz wörtlich zu nehmen. Rufen Sie wieder an unter der 01379011011. Schreiben Sie uns via Facebook und Twitter. Und Sie kennen das, unser Live-Voting ist auch schon wieder online gestellt. sport1.de/mittendrin, wie immer Ihre Adresse. Und jetzt rüber zum Kapitän.
Danke, Ruth. Ja, ich habe schon angedeutet, es ist so ein bisschen der Spieltag des FC Bayern bisher. Unter der Woche ja ein Pokal weitergekommen, den Rückstand auf Borussia Dortmund verkürzt. Und dann gibt es auch bald den Knaller gegen Liverpool. Also die Bayern auf einem guten Weg, aber wenn sie ihn weiter bestreiten wollen, dann ist eine Sache ganz, ganz wichtig.
Gute Laune. Zuletzt ja nicht immer selbstverständlich, aber so langsam wird's ja wieder. Obwohl die Bayern jetzt schon im 5. Pflichtspiel hintereinander nicht zu null gespielt haben. Und es scheint egal zu sein, wer hinten steht. Wieder mal hat Trainer Kovac in der Innenverteidigung gewechselt. Diesmal spielten Hummels, Boateng und Süle musste auf die Bank. Ist eben so, egal ob auf dem Platz, auf der Bank oder auf der Tribüne, es wimmelt nur so von Stars beim Rekordmeister und alle wollen spielen, wenn sie fit sind oder wieder fit geworden sind. Und der freundliche Herr Kovac weiß, wie wichtig es ist, alle immer schön bei Laune zu halten. Wen er auflaufen lässt, ist oft auch eine Typfrage oder eine der Spielphilosophie. Und Kovac muss das alles medial erklären, ist verantwortlich für ein gutes Binnenklima und soll gleichzeitig eine stringente Linie vertreten. Gute Laune kommt ja meist von selbst, wenn die Ergebnisse stimmen, am besten noch mit starken Leistungen von öffentlich kritisierten Spielern. Aber Titel holt der FCB nur, wenn er seine Personaldebatten souverän moderiert.
Marcel, wie macht Niko Kovac das aus deiner Sicht?
So gut, wie er es kann. Er ist noch neu bei so einem Club. Und das, natürlich ist Bayern etwas anderes, weil sie 23, 24, 25 Spieler haben, die alle so ein Ego zum großen Teil zu Recht vor sich hertragen. An den Clubs gibt es 12, 13 Spieler, stellt sich die Mannschaft selber auf, musst du nicht viel moderieren. Oder sehr viel weniger. Bei Bayern bist du jeden Tag gefragt. Süle gestern. Ich meine, du kannst Boateng nicht sagen, so, das war's. Zieh dich zurück, musst auch gar nicht mehr trainieren, du spielst sowieso nicht mehr. Das ist ja Wahnsinn, das geht ja nicht. Also musst du auf der Position auch mal rotieren, auf jeder. Und wir gucken drauf und machen es natürlich auch immer dann zum Thema. Aber das wusste er, als er zu den Bayern ging.
Mhm. Mats Hummels in den letzten beiden Spielen sah nicht glücklich aus.
Richtig.
Hat man ja eher gedacht, dass er vielleicht mal eine Pause bekommt. Musste er ihn deswegen spielen lassen?
Ja, vielleicht ein bisschen, weil es...
Um ihn nicht fallen zu lassen.
Er hat es ja auch so gesagt, dass er den Leuten auch den Rücken stärken will eben. Ja. Und wenn du ihn dann rausnimmst, ist es natürlich auch schwierig. Ne? Aber es ist natürlich schon eine Problemposition. Also Jupp Heynckes hat das ja ein bisschen anders gemacht. Der hat eher so diese Dreier-Rotation gemacht. Vielleicht aus meiner Sicht ein Tick besser, weil die sind ja auf einem Level, das sagt er ja selber. Also er sagt, er hat 3 Verteidiger auf einem Level und er könnte würfeln. Mhm. Weiß nicht, ob die das so gerne hören mit dem Würfeln, aber im Endeffekt ist es so. Mhm.
Markus, wie ist das als Trainer? Welchen Fehler kann ich da machen in dieser Situation?
Du kannst einen Fehler machen, dass du zum Schluss einen Spieler davon verlierst, von den 3. Und das versucht natürlich Kovac zu vermeiden, indem dass er ab und zu auch wechselt. Ich sehe es auch so, dass alle 3 sehr stark von der Tagesform dann auch abhängig ist, wie gut die auch vielleicht trainieren, was für Eindrücke er dann auch Wert legt. Aber eigentlich ist es, wenn alle 3 100% fit sind, fast egal, welche Kombination spielt.
Ja, meinst du, das spielt gar keine Rolle? Würdest du auch so viel wechseln?
Ich würde auch schauen, wenn du so viele Spiele hast wie Bayern München, musst du einfach auch schauen, dass du auch gut durchkommst, ja, von der Fitness von den Spielern her. Und deswegen musst du immer auch schauen, was ist eine gute Balance für diese 3 dann auch.
Weil das Niveau auch viel höher geworden ist?
Auf jeden Fall, ja.
Du kannst oder die Belastung, sagst du in dem Fall.
Ne? Die Belastung ist natürlich viel höher geworden. Und deswegen musst du schauen, dass du mit allen 3 gut durchkommst. Du wirst jeden auf jeden Fall brauchen und darfst unterwegs keinen verlieren.
Jörg, es gibt immer unzufriedene Spieler, logischerweise, ne?
Die nicht spielen, sind immer unzufrieden.
Hoffentlich.
Ist es hoffentlich. Und natürlich ist es bei Bayern so, dass natürlich auch alle jedes Spiel machen wollen und auch vor allen Dingen die großen Spiele machen wollen. Weil ich glaube, verlieren wirst du erst dann einen Spieler, wenn du ihn bei einem großen Spiel nicht einsetzt. dann kann das passieren. Da ist die Gefahr deutlich größer als jetzt, sag mal, bei einem Ligaspiel.
Ja. Geht bei den Bayern ja im Moment nicht nur unbedingt um die Innenverteidigung. Man hat das gestern gesehen, klar, auch über außen. Also sie sind defensiv schon sehr anfällig. Das nur an der Innenverteidigung festzumachen, wäre vielleicht ein bisschen zu einfach. Weil also Kimmich da auf der Seite gestern waren einige Löcher. Alaba finde ich persönlich war auch schon mal stärker. Also das ganze Gefüge ist nicht so stabil, wie man das aus den letzten Jahren kennt.
Ich würde das aber gar nicht so sehr nur an der Abwehr festmachen. Genau. Ich finde, das ist die Gesamtbalance, die da nicht so ganz stimmt. Also das, die Abstände, das auch Mittelfeld, das Hin- und Herrücken ist aus meiner Sicht da nicht ganz so, wie es sein sollte.
Woran liegt das?
Das ist eine gute Frage. Müsste man Nico Kovac stellen. Aber
Hamid, was hast du? Du warst gestern da. Ja, und es ist gut von oben auch sehen.
Ich glaube, dass man in der Innenverteidigung schon bestimmen muss, wer die ersten beiden sind. Also das ist meine Meinung. Das heißt nicht, dass der Dritte halt schlecht ist oder so. Um Gottes Willen, alle drei sind sehr, sehr gute Innenverteidiger. Und ich glaube, ein Boateng und ein Hummels haben es verdient, auch gesetzt zu sein, weil sie jahrelang auf der Ebene immer sehr, sehr gute Leistungen gebracht haben. Aber ich glaube, da ist allgemeine Unzufriedenheit drin, weil die Defensivarbeit der Mannschaft nicht gut ist. Und da sind die Innenverteidiger immer im Fokus, werden dann kritisiert. Klar war das ein Riesenfehler im Pokal von einem Hummels. Er weiß es auch.
Hat er auch gesagt,
kann auch darüber lachen, weil es auch mal passiert. Aber ich glaube, dass es intern halt so auch nicht wirklich gesagt hat, ihr beiden seid die gesetzten Spieler und der Schüle ist ein guter Ersatz momentan. Das wäre meine Konstellation, deswegen rede ich auch so offen darüber. Ich glaube, dass das einfach nicht klar ist und dass die Spieler einfach dieses dieses Vertrauen einfach nicht spüren und dann kommen dann solche Fehler zustande.
Aber zuletzt wollte er eigentlich nicht mehr so viel rotieren, ne? Es gab ein Zitat von ihm aus dem Januar, da hat er dann gesagt, da steht natürlich das Wort momentan, ist Süle Stammspieler.
Das ist schon
ich habe es nicht gesagt.
Ich sehe es anders. Das ist eine gefährliche Aussage. Ist Stammspieler. Wir nehmen wirklich jetzt Boateng mit all dem, was er kann. Nicht nur die alten Verdienste, sondern was er kann, wenn er gesund ist und in Form. Hummels, wenn er gesund ist und in Form. Und Süle, der ist jung und schnell. So, wenn du sagst, also der Jüngste ist jetzt mein Gesetzter. Du bist bei Bayern. Wenn du danach alle Spiele gewinnst und alles läuft fehlerlos, ist alles richtig gemacht. Du hast vorhin gefragt, welchen Fehler kannst du machen? Du kannst den Fehler machen, dass du einen aufstellst und der macht einen Fehler. Das ist ein Fehler. Besser hättest du den anderen aufgestellt, der keinen Fehler macht. Nur wenn du das wüsstest, müsstest du Lotto spielen. Ich glaube auch, dass es andere Problematik gibt. Im Mittelfeld, das ist alles sehr hübsch und sehr offensiv und sehr viel No-Look-Pass. Also Thiago, ich beobachte Thiago jetzt so die letzten Wochen. Das ist ein Genuss, dem in seinen Bewegungen zuzugucken. Wenn es dann anders...
Nach vorne meinst du, ne?
Nach vorne. Wenn es andersrum geht, kannst du dir die zwei, drei letzten Spiele mal angucken. Gibt es immer wieder Situationen, wo ich denke, so kannst du nicht, du musst mitverteidigen. Du musst auch mal einen Zweikampf dann auch zu Ende führen und auch mal gewinnen. Und nicht nur No-Look-Pässe spielen nach vorne. Das ist mit Goretzka und mit James und mit Thiago, das ist sehr, sehr luftig und sehr attraktiv aufgestellt und sehr optimistisch.
Das sehe ich genauso. Ich glaube, dass die drei gestern im Mittelfeld gespielt haben, also mit James, Thiago und Leon, dass das gute offensive Spieler sind, die halt dann auch viel Kreativität mitbringen. Aber da ist keiner, der wirklich aggressiv und ein wirklicher Defensivspieler ist. Das ist der Goretzka auch nicht. Er ist ein Achter, der dann halt dann Box zu Box läuft, aber nicht wirklich die defensive Arbeit machen kann, nur die defensive Arbeit machen kann. Und da fehlt die Balance auf jeden Fall. Und so umso schwieriger ist es dann für die Viererkette hinten.
Also Martinez ist ja vielleicht so ein Typ, oder war das zumindest mal, den bringt er erst in der 80. Minute. Vor dem Spiel hat er gesagt, ich möchte nach vorne spielen. Und Martinez, der kann nur kämpfen.
Thomas, ich glaube, dass man gegen Schalke in der Verfassung,
das reicht, wie
Schalke ist, kann man so spielen. Ja. Da haben sie alles richtig gemacht. Ne? Aber man muss ja sehen, wenn man gegen eine gute Mannschaft gespielt hätte, die dann wirklich auch ein Selbstvertrauen hat und ich meine, gute Mannschaft mit einer guten Leistung momentan.
Das haben wir auch genauso verstanden.
ich glaube, der Verein Schalke liegt mir am Herzen. Deswegen bin ich auch so kritisch. Und das darf ich auch an als ein Schalker Junge, sage ich jetzt mal. Wenn ich mich gestern für Bayern auch gefreut habe. Aber trotzdem heißt es nicht, dass ich Schalke nicht verfolge oder nicht mir wünsche, dass sie erfolgreich sind. Aber ich kritisiere Bayern in dem Punkt, wie wäre es, wenn sie gegen Hoffenheim gespielt hätten, die offensiv gut aufgestellt sind und auch
Liverpool, ihre... Das ist das, was sie natürlich, das schwebt über allem. Ich sage, wir gucken nur von Spiel zu Spiel und jetzt gucken wir erstmal auf die Liga. Liverpool ist das Thema. Und
deswegen, darauf wollte ich auch kommen,
Marcel. Sie völlig anders gefordert werden als jetzt.
Deswegen wollte ich das hier auch ansprechen. Deswegen spürt man ja auch intern diese Unzufriedenheit. Und wenn man die Kommentare halt dann auch nach dem Spiel halt dann auch hört, man versucht sich immer gerecht zu fertigen. Da sucht man irgendwas, wo man dann halt dann was Positives herausziehen will. Aber diese Unzufriedenheit haben die Verantwortlichen und der Trainer ja teilweise auch, weil die wissen, dass sie nächsten Wochen extrem ernst werden. Und klar freut man sich über so einen Sieg, aber zufrieden sind sie definitiv nicht.
Aber man muss ja schon sagen, auch wenn Schalke gestern mal wieder nicht so gut war, war es ja trotzdem so, Bayern hat am Ende verdient, 3-1 gewonnen. Trotzdem fand ich, hatte man immer so das Gefühl, wenn die jetzt noch das 3-2 machen, könnten die Bayern wieder ins Wanken geraten. Also so ganz sicher war der Sieg jetzt auch nicht, finde ich.
In das Spiel gehen wir gleich noch. Ich fand ganz erstaunlich, was der Sportdirektor nach dem Spiel, ich würde sagen, losgetreten hat. Das hören wir uns mal schnell an. Hasan Salihamidžić.
Ich muss den Robert hervorheben, weil das ein Spieler ist, der ein richtiger Leader ist, der sich, glaube ich, in dieser Saison, die kompletteste Saison spielt, die er bei Bayern spielt. Er ist unser Topscorer. Er ist auch heute, glaube ich, wenn man das Spiel gesehen hat, wenn die Zuschauer, glaube ich, ihre Zuschauer auch das Spiel gesehen haben, glaube ich, richtig gutes Spiel gemacht. Das ist, glaube ich, eine Kampagne, was der Didi Hamann machen will. Der Lothar Matthäus, sogar der Mitarbeiter von Sky, hat das schon relativiert, hat sie davon distanziert. Deswegen nicht Robert Lewandowski ist ein Problem für Bayern, sondern Didi Hamann ist ein Problem für Sky.
Du als Experte, sagst was dazu?
Also erstens, das ist ein freies Land und jeder kann sagen, was er für richtig hält.
Ja, jetzt
Hamann
nicht.
Kann es sagen.
Ja, ja. Ja.
Didi Hamann kann es sagen und Hasan Salihamidžić kann es auch sagen. Aber jetzt, also Kampagne, das, wenn Didi Hamann, den ich als Mensch und als auch Experte sehr schätze, wenn der als Einzelner eine Kampagne lostreten kann gegen Robert Lewandowski, was soll das denn heißen? Das ist mir eine Nummer zu hoch. Da macht sich Bayern wieder klein. Früher hieß es mir san mir, das ist doch nicht nur ein bajuwarischer Spruch, sondern das hieß doch, pass auf, wer will uns denn was? Wer kann uns was? Nobody. Ja. So, und jetzt sagt Didi Hamann, Lewandowski spielt nicht gut und ist nicht
eingebunden. Nicht mehr so gut,
was immer, was er sagt. Und dann reagierst du so. Das hat mit Souveränität nichts zu tun. Das sagt, nimmt man hin und ich widerspreche ihm auch, Hamann. Also wenn du Lewandowski in der Saison wirklich siehst, in der Tat, der wollte mal weg, der war unzufrieden, der war immer schon ein Einzelgänger. Erinnere dich an Dortmund, also ich erinnere mich, wenn der ein Tor vorne machte, es gab auch keine Polen-Fraktion, obwohl drei Polen dort spielten. Wenn Lewandowski das Tor vorne machte, brauchten Błaszczykowski und Piszczek sehr lange, um nach vorne zu kommen, zum Gratulieren. Manchmal haben sie es gar nicht geschafft. So weit war der Weg. Also das ist keiner, der zum Knuddeln ist und der irgendwelche Dinge bedient. Das ist eine Ich-AG, aber er ist ein super Stürmer. Und jetzt, finde ich, hat er sich bei den Bayern anders eingebracht in dieser Saison. Du siehst, wie sie nach einem Tor zu ihm kommen, wie viele und wie. Das sind ja Kleinigkeiten, aber das zeigt dir so ein bisschen den Aggregatzustand. Ja. Und du siehst, wenn er Torvorlagen gibt, wie er sich da freut und wie sich andere freuen und wie das klickt. Also der macht schon einen Schritt innerhalb seiner Möglichkeiten. Das wird kein Ribéry werden, der die Massen elektrisiert. Aber dennoch kann Didi Hamann doch sagen, was er für richtig hält. Aber da muss ich doch nicht sagen, das ist eine Kampagne. Das ist alles, Gott sei Dank wurde das Grundgesetz nicht bemüht gestern.
Gib uns mal ein paar Daten zum neuen Robert Lewandowski.
Ja, ich habe Zahlen, die das, was Marcel gerade gesagt hat, unterstreichen und die Kritik von Didi Hamann dann widerlegt. Er sei ein Ego-Spieler, das kann man in dieser Saison, also was die Zahlen betrifft, nicht sagen. Er hat jetzt wieder ein Tor und 2 Assists abgegeben gestern und hat insgesamt 23 Scorerpunkte gesammelt. Damit ist er alleiniger Spitzenreiter in der Liga, liegt damit noch vor Marco Reus. Er hat 13 Tore erzielt und 10 Assists und diese Assists sind wirklich das Entscheidende, denn so viel hat er nach 21 Bundesliga Spieltagen noch nie und im Bayern-Trikot kam er überhaupt noch nie auf diese Marke. Also er hat momentan, was da eben Assists betrifft, wirklich nochmal draufgelegt. Da kann man nicht von einem egoistischen Spieler sprechen.
Mhm. Jörg, empfindest du es auch als souverän, diese Aussage?
Von Hasan? Von Hasan,
ja.
Also wird Gründe geben, warum er sich hinstellt, ja, und dieses Thema nach vorne bringt. Du kannst Themen nach vorne bringen, indem du sie ansprichst, oder du kannst sie auch wegatmen und ignorieren. Also, das, je nachdem, welches Naturell du hast und wie empfindsam du gerade bist, wirst du da entscheiden. Und bei den Bayern ist insgesamt eine Unzufriedenheit da, ist ja klar. Ich meine, die sind hinter Dortmund jetzt 5 Punkte. Mhm. Das finden sie nicht so richtig prickelnd, weil sie andere Dinge gewohnt sind. Und Liverpool steht vor der Tür, wo sie auch nicht so ganz genau wissen, wie kriegen wir dieses Spiel bewältigt. Reichen unsere fußballerischen Mittel nach vorne, um den Herr zu werden? Oder werden wir Probleme in der Rückwärtsbewegung bekommen? So, und dazwischen stehen sie und deswegen hat er vielleicht dieses Thema hochgebracht, damit darüber gesprochen wird. Und deswegen reden wir weniger über Mittelfeld, ob vielleicht eine andere Aufstellung sein muss oder Innenverteidigung und so weiter und so fort. Also manchmal ist es ja auch ein taktisches Mittel, solche Dinge anzusprechen.
Ich möchte nur zu Protokoll geben, ich habe gerade gesagt, Thiago, so in der Defensive, ich möchte keine Kampagne gegen Thiago.
Dann halten wir gerade fest. Du hast das weggeatmet, oder?
Ich würde, ja? An Ihrer Stelle.
Ich habe bei Marcel zumindest gehört, hat er gesagt, Thiago wäre ein super Spieler.
Ja, da habe ich auch gesagt, oder?
Habe ich gehört.
Da bin ich safe.
Ja, ja.
Wir reden gleich über das Spiel. Also, wir analysieren das Ganze in Ruhe. Natürlich die entscheidenden Szene. Eine gab es auch, eine enttäuschende für den ehemaligen Lieblingsspieler von Domenico Tedesco. Also, Sebastian Rudi, Höchststrafe nennt man das. Nach fast 33 Minuten war schon gestern für ihn Schluss. Also, das müssen wir alles gleich besprechen. Schalke natürlich auch noch. Und später auch noch der BVB. Das alles gleich bei uns im Check24 Doppelpass. Mario von Adel, Moment. Live aus dem Hilton-Hotel am Münchner Flughafen beim Check24 Doppelpass. Wir haben fleißig weiter diskutiert über die Aussage von Hasan Salihamidžić nach dem Spiel zum Thema Didi Hamann, Robert Lewandowski. Du hast auch eine Theorie, warum er es gemacht hat, ne?
Ja, ich denke, man kennt es ja aus der Vergangenheit. Immer wenn Bayern angegriffen wurde oder einzelne Spieler angegriffen wurde, dann hat sich meistens ja Uli Hoeneß vor die Spieler gestellt und ganz deutlich Stellung bezogen. Und ich glaube, ein Stück weit wollte Brazzo auch hier ein bisschen aus dem Schatten rausrücken und hier klar Stellung beziehen. Ob die Wortwahl jetzt richtig war oder nicht, darüber können wir streiten. Aber er wollte einfach seinen Spieler da sauber verteidigen und da ein Stück weit natürlich auch nach vorne preschen.
Also, wir schlagen vor, ne? Beide in ein Zimmer unter 4 Augen.
Es ist ja
im Prinzip. Dann ist das Ding durch, ne? Oder was hast du, wegatmen wieder? Nee.
Ja. Deine Fragen auch.
Das war keine Frage. Also, ja, doch. Ja, war eine Feststellung.
Also die Aussage von Salihamidžić, denke ich, die war jetzt nicht souverän, haben wir ja gerade schon gesagt. Ja. Aber zumindest hat er mal was Kerniges gesagt in den vergangenen Monaten. Dann hat sich den Eindruck, kommt das viel zu kurz. Immer wenn er Interviews gibt oder Sachverhalte darstellen soll, dann sagt er eigentlich nicht so viel. Und gestern hat er sich dahingestellt und mal seine Meinung kundgetan. Oder vielleicht war es nicht nur seine Meinung, sondern auch die Meinung der Bayern, die gesagt haben, du bist jetzt derjenige, der sich dahinstellt und das auch mal sagt. Ob der dann an der Stelle, so wie er sich gibt, dann der Richtige ist, weiß ich nicht, aber zumindest war es ein kleiner Satz.
So, lass uns jetzt mal wieder über Fußball reden, ne, über das Spiel an sich. Wir gucken mal auf die Führung der Bayern. Hamid, sag was dazu. Hast du gleich oben gesehen, dass es ein Eigentor war?
Ich habe eigentlich gleich gesehen, dass die Schalker wieder nicht entschlossen genug waren, um zu sagen, macht man jetzt ein Kurzpassspiel oder schlägt man lange Bälle? Und das zieht sich ja die ganze Saison schon durch. Und wir hatten ja damals schon gesagt, demnach muss man dann halt dann auch Spiele aufstellen. Ne? Wenn man Kurzpass spielen will, muss man technisch gute Spieler haben, die halt dann auch sehr, sehr gutes Positionsspiel haben. Aber wenn man lange Bälle schlägt, dann braucht man robustere Spieler, die dann halt dann zweikampfstark sind. Und wenn man allgemein in München spielt, braucht man zweikampfstarke Spieler. Und sie hatten sie leider nicht auf dem Platz gehabt.
Hm. War dein Spieler zuletzt, ne, Jörg?
Jeff, ist immer noch unser Spieler. Ist ausgeliehen.
Das ist noch ausgeliehen. Okay.
Aber der Fehler ist ja nicht, Jeff anzulassen, überhaupt nicht. Sondern in der Szene hat man gesehen.
Ich habe nicht gesagt,
dass es ein Fehler war. Ja. Ich meine, das Gegentor als Fehler, meine ich.
Passiert im Mittelfeld.
Genau, richtig. In der Szene hat man gesehen.
Das Eigentor, der Belfodil in dem Zweikampf.
Ne? In der Szene hat man gesehen, was das Problem von Nabil Bentaleb auf Schalke ist. Das ist einer der kreativsten Spieler in dieser Mannschaft. Wunderbar, wenn er einen guten Tag hat, wirklich toll. Aber sein Problem ist einfach, dass er oft zu risikoreich ist. Und in der Situation hat er, glaube ich, 3-4 andere Möglichkeiten. Aber er dreht sich rum und rennt in 3 Bayern rein. So, das ist die falscheste aller falschen Lösungen, die er da wählen konnte. Und so entsteht das Tor.
Ja, aber ich bitte, dass man sich mal die anderen Spieler mal drumherum anschaut.
Die müssen natürlich mitspielen.
Also das ist einer, der mal Verantwortung übernimmt. Klar macht er dann einen Riesenfehler. Er ist auch ein Spieler, wo man sagt, ja, ist er ein bisschen leichtsinnig oder ein bisschen arrogant oder so. Ja, ne? Ja. Aber er versucht zumindest. Was machen die anderen 10? Und da muss man wirklich auch den Trainer mal ansprechen und sagen, wie will man wirklich spielen und wie will man halt dann auch aufstellen. Ne? Und da ist der Bentaleb ein Teil schuld nur.
Okay. Ist trotzdem so, wenn man die Szene nochmal anschaut, sieht man schon auch deutlich, dass trotzdem in der letzten Reihe ein Stück weit geschlafen wird. Weil als Bentaleb den Ball verliert, stehen die Innenverteidiger immer noch unglaublich. Jetzt wird der Ball hingespielt. Jetzt siehst du, dass er in Schwierigkeiten kommt. Jetzt müssen die Innenverteidiger schon früher nach innen rücken, damit
die Mitte zumachen.
Genau, ja. damit der Passweg nicht so lange aufbleibt. Und deswegen haben da schon alle ein bisschen einen Anteil dran.
Okay, wir haben eben schon mal so ein bisschen angedeutet, defensiv haben die Bayern nach wie vor Probleme. Wir schauen auf den Ausgleich von Schalke. Gefühl war es so der erste Angriff. Also, Markus?
Ja.
Was läuft schief? Das ist natürlich ein bisschen unglücklich.
Bis jetzt eigentlich noch alles gut. Jetzt müssen sie zupacken. Und in dem Moment war keine Chance mehr zuzupacken. Muss aller Ball nur noch fallen. Und dann kannst du den Konter noch verhindern. Aber der erste Moment ist eigentlich noch gut, wo sie 3-1 kommen. Packen dann nicht zu und zum Schluss in der letzten Reihe muss Alaba fallen, dann kannst du es noch verhindern.
Übrigens gut initiiert von Bentaleb jetzt. Da ist er wieder. Man sieht da McKenny.
Die Grätsche ist unglücklich.
Aber da fehlt auch ein bisschen die Zuordnung aus meiner Sicht. Also, da weiß keiner so richtig, wer auf welchen Mann geht. Und das ist dann eben auch wieder ein Mittelfeldproblem aus meiner Sicht.
Ja, wobei, arg viel besser kannst du im ersten Moment nicht machen. Du bist 3-1. Du musst dann halt zupacken. Und wenn du da nicht zupackst und in dem Moment die Pressing-Situation verlierst, gibt es nur noch eins. Ja, fallen in der letzten Reihe, dann kannst du den Konter noch verhindern.
Das geht's nicht. Ne? Also,
Jörg?
Nein, ich finde es richtig. Also, da hat ein bisschen das Gefühl bei den Bayern gefehlt, dass man das Spiel jetzt unterbrechen muss, weil da eine Riesengefahr hervorgerufen wird. Das ist in dem Fall nicht passiert. Und dann ist es schwierig, im vollen Sprint bei allen Beteiligten dann noch mal nach hinten zu fallen, wie Marco sagt, und dann die Räume zu verdichten. Und das haben sie dann gut ausgespielt, die Schalke, muss man auch sagen. Aber der Ursprung ist, dass man im Mittelfeld, wo man zu dritt drauf geht, man nicht das Gefühl hat, wir müssen jetzt mit allen Mitteln A den Ball oder aber wir müssen das Spiel unterbrechen über einen Foul.
Ist nicht passiert. Also 2-1, fast in der gleichen Minute, kann man sagen. Ne? Durch den Mann, über den wir eben schon gesprochen haben, Robert Lewandowski. Markus, auch hier.
Ja, natürlich. Erstmal Kette, ne? ein unglücklicher Pass quer vor den eigenen 16er. Und dann geht es aber auch nur, wenn Bruma hinten drin bleibt. Bruma stürzt dann raus. Ja, und dann ist natürlich die Situation, wenn Bruma rauskommt nach diesem Querpass, jetzt kommt er raus, dann muss er den Ball haben oder den Gegner. Ja, und hier kannst du dann nichts mehr verteidigen. Jetzt ist es zu Ende für die Letzten. Da haben sie keine Chance mehr. Bruma muss stehen bleiben, warten in dem Moment, um versuchen, Zeit zu gewinnen.
Kann Ralf Fährmann stehen bleiben? Ich frage dich ja in deiner, Funktion als Ex-Torhüter.
Natürlich kann er stehen bleiben, aber
er steht natürlich ganz blank.
Aber wenn er so vor dir steht, bleibst du in der Regel nicht stehen und du hoffst, dass er dich anschießt. Sondern du versuchst schon groß zu machen und wirst dich irgendwann entscheiden müssen. Und manchmal entscheidest du dich vielleicht auch einen Ticken zu früh und manchmal halt nicht. Also wenn du da über Fährmann diskutierst, also dann wird's haarig, finde ich.
Ja, gut, nee, das war
ich finde das immer so nett, wenn er mir sagt, dass ich keine Ahnung habe. Ich finde das bei Jörg immer
aber super. Aber ich finde, ich habe es verklausuliert mitgeteilt, oder? Also war jetzt nicht frontal angegriffen.
ja, Moment. Wir sind ja erst 40 Minuten unterwegs, ne?
Ja, ist noch lang, ne? Ja, das schon, okay, ich halte mich zurück.
Gut, eine Chance für der Schalke haben wir noch, die wir zeigen wollen. Es gab natürlich schon auch ein paar, die waren immer hochkarätig dann, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Hier auch wieder, wenn sie mal im 16er waren.
Das macht eben auch die Bayern aus, diese Saison, dass du immer das Gefühl hast, dass was passieren kann hinten. Ne? Egal, ob sie führen, ob du denkst, sie haben das Spiel sicher im Griff, aber es ist irgendwie immer so, eine Situation kann das Ganze wieder ins Wanken bringen. Und das war halt auch so eine Situation. Also wenn der reingeht, auch wenn es da jetzt wahrscheinlich abseits war, will ich nicht sehen, wie das Spiel dann ausgeht. Ne?
Aber das meinte ich mit Mané und Salah und Firmino. Mhm. Das haben sie doch vor Augen. Die wissen doch, was auf sie zukommt. Und du siehst solche Szenen. Achte da mal auf ein, zwei Mittelfeldspieler, wie dieser Ball in den Strafraum kommt. So, aber das wissen sie, das kommt auf uns zu und das ist eine völlig andere Kategorie noch.
Aber das ist ja das auch, was ich vorhin auch meinte. Die Bayern, die wirken im Moment, die sind immer noch dominant, die Werte sind immer noch top. Ich glaube, gestern 70-30 Ballbesitz und viel mehr Pässe, das ist alles in Ordnung. Aber so der Eindruck ist doch schon, dass diese Souveränität und die Dominanz nicht ausstrahlen. Also dieses Charisma, was die sonst immer gehabt haben in den letzten Jahren, das ist so ein bisschen weg.
Ich glaube, es setzt sich auch in den Köpfen ein bisschen fest. Das geben die Spieler ja auch selber zu, dass sie das halt durch diese ganzen, sag ich mal, Unentschieden gegen Düsseldorf und so weiter, dass du das dann immer auch selber im Kopf hast. Da kann immer was passieren hinten und dadurch so eine gewisse Grundunsicherheit hast. Im Vergleich zu vergangenen Jahren, wo du einfach dieses Mir San Mir ausgestrahlt hast und ganz anders aufgetreten bist.
Also Kovac hat doch reagiert, hat zwei Sechser gestellt. Das, was er vorher nicht eigentlich wollte. Zwei Sechser. Jetzt, aber sind es die richtigen? Das ist die Frage. Das ist ein strukturelles Problem, glaube ich. Er stellt auch diese zwei Sechser sind keine Sechser im Sinne von mindestens ein Vidal-Typ. Ja, auch Fußball spielen konnte, aber dessen Hauptaufgabe war, pass auf, wenn die ganzen Künstler, wenn da ein Trick nicht funktioniert, dann sollen sie mal zu mir kommen. So, und dann helfe ich dann schon. Wer soll das da sein? Und du gerätst schon gegen Hertha in Probleme da im Mittelfeld. Du gerätst gegen Schalke gestern auch, lässt Dinge zu. Ich weiß nicht, ich versuche das nachzuvollziehen. Es ist der Versuch, wir lösen alles spielerisch. Aber ich glaube, dass du heute auch auf hohem Niveau brauchst du auch Typen, die sagen, pass auf, ich will hier keine Pünktchen für mich machen und keine Kunst zelebrieren, sondern ich muss mal, hier braucht es jemanden, der da eine Stabilität reinkriegt. Und das fehlt mir im Mittelfeld.
Hattest du auch den Eindruck, dass sie verunsichert sind?
Ich glaube nicht, dass sie verunsichert sind. Also gestern im Stadion, also offensiv sah das wirklich schon richtig gut aus. Und da hätten sie auch ein paar Tore mehr machen können. Und ich glaube, wenn man einen Niko Kovac und einen Hasan Salihamidžić kennt und was für Spielertypen die auch waren, weiß man, dass sie eigentlich aus dem Kampf kommen, durch sichere Spielweise. Und bei der Mannschaft ist spielerisch viel da und das andere fehlt ein bisschen. Und da versuchen sie, so eine Balance zu finden. Ich glaube, bei den Spielen im Champions League gegen Liverpool werden sie auch ganz anders spielen und auch teilweise passt man sich ja auch der Qualität des Gegners auch ja teilweise an. Wenn ich einen Lewandowski gestern gesehen habe, er ist teilweise unterfordert, muss ich sagen. Und dann macht er seine Hacke, Spitze und lässt da auch mal eine Torschance mal stehen. Und das ist gut für ihn, aber schade für die anderen Mannschaften. Und die werden sich definitiv steigern. Aber da braucht aber halt dann auch diese Zielstrebigkeit und Ergebnisorientiertheit extrem Luft nach oben.
Definitiv. Aber wenn du Martinez dann bringen willst, und der spielt die ganze Zeit
nicht. Genau.
Irgendjemand hat mal gesagt, du brauchst auch einen Flow, du brauchst eine Spielpraxis.
Rhythmus, ja.
Also deswegen, ich weiß nicht, was
Verstehst
die Idee
nicht, ist.
Ich weiß nicht, was die Idee ist.
Okay, gut. Du hast gesagt, Schalke war ein Aufbaugegner. Nach nur einem Spot reden wir darüber.
Das heißt, wie früher.
So, ob das wirklich so stimmt, warum Schalke im Moment er unten drin hängt, das besprechen wir gleich. Für einen war es auf jeden Fall eine ganz bittere Rückkehr.
Erfrischend nüchtern betrachtet. Die Doppelpassanalyse wird präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
Ja, der Schalke-Trainer Domenico Tedesco bleibt sich treu. Er hat keine Scheu vor unpopulären Entscheidungen. Das kennen wir von Fährmann, von Naldo. Und gestern wurde Sebastian Rudi nach 33 Minuten ausgewechselt. Das ist die Höchststrafe für einen Spieler. Noch dazu ist er ja der Schalker Königstransfer. Sie haben 16 Millionen im Sommer für ihn ausgegeben. Er ist Nationalspieler, Ex-Bayern-Spieler. Also das war richtig bitter für ihn. Er hat zu dem Zeitpunkt auch tatsächlich nur einen Zweikampf gewonnen. Und bislang ist das ja auch nicht seine Saison, konnte sich nicht durchsetzen. Aber mit so einer Aktion wird er natürlich auch nicht gestärkt. Das sehen die User auch. Hier auf Twitter lese ich, ja, es war gerechtfertigt. Er wurde zu Recht ausgewechselt, aber er hat einen respektvollen Umgang verdient. Wer kennt denn schon die wahre Ursache seines Formtiefs? Und jetzt wollen wir mal hören, warum eigentlich der Trainer seinen Spieler so früh rausgenommen hat und dafür Omar Mascarell brachte.
Wir wollten mit Omar einfach den aggressiveren Sechser auf dem Platz haben. Legst zurück, Top 2-1 und hast wenig Zugriff. Und da war es für uns entsprechend wichtig, nochmal den aggressiveren Sechser zu haben. Also war keine Entscheidung gegen Basti, sondern eher für den aggressiveren Sechser.
Erfrischend nüchtern betrachtet. Die Doppelpassanalyse wurde präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
Also wenn er einen Stürmer reingebracht hätte, hätte ich gesagt, okay, aber man wusste ja, wenn man bei Bayern spielt, dass man einen aggressiven Sechser eigentlich ja braucht. Dafür brauche ich ja nicht 30 Minuten. Aber ich habe ja auch schon vorhin gesagt, dass Schalke mir am Herzen liegt und dass ich mich auch mit Schalke wirklich beschäftige. Ich finde es einfach ärgerlich, dass ein Herr Heidel aus Mainz kommt und mit Schalke 22 Punkte hat und Mainz hat 27 Punkte. Das finde ich einfach ein bisschen schade. Und ich glaube, dass Schalke die letzten Jahre einfach verpasst hat, seine Ex-Spieler an den Verein zu binden. Und das macht ein Dortmund, das macht jetzt Wolfsburg mit Marcel Schäfer und andere Vereine wie Leverkusen.
Ja.
Und das ist ein Weg, wo ich einfach sage, da holt man auch wirklich Leute, die viel Erfahrung gesammelt haben als Spieler und auch hungrig sind, weiter in dem Geschäft zu bleiben und auch zu teilen und was geben können. Und das vermisse ich auf Schalke seit Jahren. Deswegen finde ich die Kritik auch hier offen und ehrlich, auch zu Recht von meiner Seite aus.
Es sind jetzt dann sicher mehrere Themen auf einmal, die du so angesprochen hast, um bei Rudi zu bleiben, weil du sagst, das muss man eigentlich vorher wissen und nicht nach 30 Minuten. Ich glaube, gestern der Schalker Ansatz war einfach ein anderer. Die wollten es so angehen, wie Leverkusen das in der Woche zuvor gemacht hat. Peter Bosch hatte sich damals vor dem Spiel vor die Kamera gestellt und gesagt, nein, wir wollen selber Ballbesitz haben. Das ist heute unser Plan. So kann man die Bayern auch packen. Haben die dann auch gut umgesetzt. Ich glaube, dass das gestern auch der Ansatz der Schalker war. Und dafür ist normalerweise ein Sebastian Rudi mit seinen fußballerischen, spielerischen Fähigkeiten eigentlich der richtige Mann. Dann hat man aber jetzt gesehen, bei den Gegentoren hat auch nicht so richtig funktioniert. Und Ruth hat es ja gerade auch nochmal gesagt, ein Zweikampf, den er gewonnen hat. Das ist dann schwierig an der Stelle. Und dann wirfst du vielleicht deinen Plan, wenn du zurückliegst, nach einer halben Stunde auch ein bisschen um. Dass es ausgerechnet Sebastian Rudi getroffen hat, war natürlich ein bisschen unglücklich. Kann man darüber streiten, ob der da der Richtige ist, weil mir fallen noch zwei andere ein, die hätte man auch auswechseln können. Von daher gesehen war das sicherlich ein bisschen eine strittige Auswechslung, aber die Philosophie, da reinzugehen in das Spiel, war eine andere.
Darf ich was fragen? Würdest du gerne einen Spieler verlieren oder ein Spiel? Ein Spieler verlieren oder ein Spiel verlieren?
Ich weiß nicht, ob Schalke oder Tedesco jetzt in diesem einen Spiel den Spieler verloren hat. Ich glaube, das ist vielleicht jetzt eine Entwicklung schon über Monate, denn das ist zwischen Sebastian Rudi und Schalke.
Ich glaube, gestern die Aktion war schon so, dass man den Spieler Sebastian Rudi, den guten deutschen Spieler gestern komplett verloren hat. Also, ist meine Meinung.
War er denn so schlecht?
Die Mannschaft war nicht gut, klar war der schlecht, aber wie ich habe schon vor 4 Monaten gesagt, als ich hier war, wenn man einen Sebastian Rudi nach Schalke holt, er hat in Hoffenheim funktioniert, er hat bei Bayern, wenn er bei seiner Spielweise gespielt hat, hat er funktioniert. Auf Schalke mit der Spielweise kann er nicht funktionieren. Da kritisiere ich den Verein Schalke 04 und da kritisiere ich auch den Berater von Rudi oder den Sebastian selber, um zu sagen, warum geht so ein Spieler so einen Weg.
Hamid, aber auch da war der Plan, glaube ich, ein anderer im Sommer. Die Schalker sind zu Recht kritisiert worden, obwohl sie Vizemeister geworden sind für ihre Spielweise in der vergangenen Saison. Die war nicht gut. Und dann hat der Trainer, wollte dann einen anderen Ansatz finden und gesagt, jetzt versuchen wir es mal spielerisch zu entwickeln. Deswegen, Sebastian Rudi ist ja sein Wunschspieler gewesen, deswegen haben die nochmal 16 Millionen in ihn investiert. Der Sebastian Rudi ist dann gekommen und dann hat Schalke, da konnte Sebastian Rudi nicht viel für, das erste Spiel verloren, das zweite, das dritte, vierte, fünfte. Und dann hat Domenico Tedesco relativ früh gesagt, wir brechen das Projekt jetzt mal ab mit dem Spielerischen. Wir kehren jetzt erstmal wieder zu dem zurück, was wir können. Das war seine Aussage. Und in dieses System passt ein Sebastian Rudi dann nicht rein. Und so hat sich das Problem einfach entwickelt und es zieht sich bis heute.
Ich finde an dieser Szene was befremdlich, wenn du einen Spieler nach einer halben Stunde runternimmst, also wirklich Höchststrafe, und dann noch nicht mal kurz zu dem hingehst und einmal als Trainer mit ihm einklatscht, finde ich schon auch ein bisschen seltsam. Er ist dann reingegangen und normal sagt man,
aber nicht klatschen, aber
in dem Fall finde ich, hätte man einmal manchmal kurz. Ja, aber das ist ja nun wirklich, gerade für ihn, der ja so, ohnehin im Schaufenster so steht,
eine aber sehr, meinst, sehr bittere Szene. Er hat Bock gehabt abzuklatschen, Sebastian?
Nein, aber du hättest ja zumindest einmal sagen können, sorry, war taktisch.
Also da muss ich ehrlich sein als Trainer.
Ja.
In so einem Moment,
bist du so ein Klatscher, oder was?
Wenn du so eine mutige Entscheidung triffst, ist ja mutig jetzt auch, denn nach 30 hat er seine Gründe vielleicht dafür gehabt und ist als Trainer auch sein gutes Recht, Entscheidungen zu treffen, dafür ist er ja da. Aber wenn der dann vom Platz läuft, machst du als Trainer alles andere als versuchen, mit ihm nochmal abzuklatschen. Da guckst du eher mal, dass du vielleicht was trinkst an der Seite oder sonst was, aber nicht, dass du ihm noch ins Gesicht schaust, weil das könnte auch durchaus sein, da gibt es einen kleinen Eklat und dann gehen die Dinge erst richtig hoch. Deswegen, da muss man schon die Kirche im Dorf lassen.
Oh, oh ja, 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 das ist doch wunderbar. Aber jetzt wissen wir, was die Trainer für Tricks machen, um weggucken, weißt du, Schnürsenkel zu binden wahrscheinlich, ne?
Bitte, du sagst, er hat den Spieler verloren. Sie hatten ihn noch nie. Das, was du danach
hast. Ja, genau, das ist es.
Sie hatten ihn noch nie. Es gibt Transfers, die funktionieren. Es gibt welche, die funktionieren nicht. Das ist einer der unglücklichsten Transfers in dieser Saison. Also ein Spieler, und nochmal, Rudi war für mich bei der WM, als der noch spielte, mal, bevor er die Nase gebrochen hat, war das für mich einer der wenigen, wo ich gedacht habe, so, das ist mal eine stabile Figur. Und bei Schalke von Minute 1 bis jetzt ist das, Bälle fliegen 50 Meter über ihn drüber, der findet nicht statt. Also was willst du mit einem Spiel? Man holt sich doch einen Spieler, weil ich ein System darauf aufbauen will. In der Tat haben sie die ersten 5 Spiele vergeigt und dann bricht das alles zusammen. Das ist die unglücklichste Konstellation, die es gibt. Gestern hat er ihn gebracht, weil sie in München auch spielen und weil sie dachte, vielleicht ist das die Explosion jetzt, dass er auf dem alten Platz noch was bringt. Das ging so krachend schief. Ich glaube auch, das ist ein Missverständnis, dass sie entweder strukturell völlig neu angehen müssen, also wir werden doch irgendwann anders Fußball spielen, oder man muss sagen, pass auf, das bringt überhaupt nichts.
Das
sind Szenen und Themen, die sich Schalke in der Position, wie sie jetzt in der Tabelle stehen, also nicht auch noch zuschustern muss.
Auf Schalke selber. Sagt ja niemand, Sebastian Rudi ist ein schlechter Fußballer. Das sagt ja keiner. Es passt nur nicht im Moment zu Schalke.
Ja, die Frage ist natürlich, wie viele Spieler kannst du rasieren, weil das ist keine Mannschaft mehr. Also wenn er so weitermacht, ist zumindest mein Eindruck. Also wir reden gleich natürlich über Schalke, aber auch, ja, auch über Rudi Assauer natürlich. Eine echte Type, die nicht mehr da ist. Dann Wolfsburg schauen wir uns natürlich ganz in Ruhe an gestern in Freiburg und wollen über die positive Entwicklung mit Jörg Schmadtke reden. Und dann haben wir noch den Frust des BVB. Vorher können Sie 100.000 Euro gewinnen. Ich drücke Ihnen die Daumen. Viel Glück. Bis gleich. Live aus dem Münchner Flughafen beim Check 24 Doppelpass. Hamid, hast du noch Omic-Zeit für uns? Ja, da kommt er. Mit Turnschuh angelaufen.
Er wurde von dem Schalke-Fan erwürgt dahin.
Hast du gerade mit Schalke
telefoniert? Das konnte ich nicht kontrollieren.
Hast du mit Schalke telefoniert?
Herr Tönnies angerufen.
Also, ja. Ich hab's eben angedeutet. Rudi Assauer ist vor 4 Tagen verstorben. Ein Urgestein der Bundesliga und ein Kind des Ruhrgebiets. Er hat bei Dortmund gespielt und war dann fast über 20 Jahre Manager bei Schalke 04. Ein Charismatiker und eine Persönlichkeit, die es so im Fußball nicht mehr gibt. So schaut's aus.
Rudi Assauer war ein Segen für Schalke und für die Bundesliga. Ein Typ, ein Charakter und ein Klartextsprecher.
Wenn der Schnee geschmolzen ist, dann siehst du, wo die Kacke ist.
Ein Mann der alten Schule, aber auch ein Visionär und Anpacker. Der Architekt des modernen Schalke, Assauer, der Überflieger, führt Königsblau mit dem Bau der Veltins Arena ins 21. Jahrhundert. Ein Vorbild für viele andere Clubs. Ausgerechnet der letzte Macho der Liga wird zum Trendsetter des modernen Profifußballs. So schaut's aus. Ein streitbarer Mann, der vor niemandem kuschte, schon gar nicht vor Journalisten.
Darf ich mal aussprechen, verdammte Hacke?
Sehen Sie, das ist der entscheidende Fehler. Wenn Sie zugehört hätten bei allen Pressekonferenzen, ab und zu tun Sie das, ja?
Das Ganze.
Wenn Sie die Haare ein bisschen kürzer schneiden, dann sind die Ohren noch frei.
Es kann doch mal möglich sein, dass wir eine andere Meinung haben als Ihr Pressefuzzi.
Das kann doch mal wirklich möglich sein.
Sie können ja unfassbar böse gucken. Also,
ja, gleich fällt dir die Brille unter. Das ist eine böse Kugel.
Im Ton hat sich Rudi Assauer oft vergriffen, aber meistens charmant. Und den Macho hat Stumpen-Rudi gern gespielt.
Ich habe eine Überraschung für dich.
Habe ich schon gefunden.
So war Stumpen-Rudi. Der späte Rudi Assauer war sanft und demütig. Die Krankheit ließ den Macho zu früh vergessen. Doch die Werte, für die er stand, bleiben unvergessen. Ein Vollprofi, ein Modernisierer und ein Mann des Volkes, der mit jeder Faser seines Herzens für den Fußball brannte. So schaut's aus.
Marcel, was sind deine Erinnerungen an ihn?
Ich finde, in dem Beitrag sehr gut beschrieben worden. Es war ein breites Spektrum. Er hat vieles angeschoben, hat vieles modernisiert und war doch dann einer aus einer Zeit, die heute offenbar vorbei ist. Also eine, und wahrscheinlich natürlicherweise vorbei ist. Also die One-Man-Show, einer, der so einen Club führt, so für einen Club steht, das kannst du heute so nicht mehr machen. Aber er war schon ein ganz großer in der Liga.
Schon die Frage an Jörg. Heute nicht mehr vorstellbar, so einen Club so zu führen?
Ist glaube ich, schwierig. Also du hast vor 20, 30 Jahren hast du Leute gehabt, die einen Club komplett geprägt haben.
Ja.
Rudi war einer davon, aber es gibt ja noch mehrere Namen, die man da nennen könnte. Das ist heute mehr eine Zusammenführung von vielen einzelnen Abteilungen, die du leiten musst, wo es viele, viele Leute gibt, die nach vorne preschen. Und das ist schwierig, einen Verein heute so zu führen, wie er den damals geführt hat. Nichtsdestotrotz bleibt er unvergessen, weil er ein charismatischer Typ war und weil er natürlich auch Dinge nach vorne gebracht hat. Also Schalke mit der Veltins Arena, das ist sein Werk und dafür ist man ihm, glaube ich, auf Schalke auch für ewig dankbar.
Gibt es eine Lieblingsgeschichte, die du mit ihm erlebt hast?
Nee, ich habe nicht so viel Kontakt gehabt mit ihm.
Du aber, ne?
Ja, er hat mich 2003...
Du hast eigentlich gar keinen Vertrag gehabt, habe ich gehört, stimmt das?
Doch, ich habe schon einen Vertrag gehabt. Ich hatte aber 2 Verträge gehabt. Einmal eine mündliche, weil ich, als ich auf Schalke unterschrieben habe 2003... Er war so sehr überzeugt von mir, hat er gesagt, wenn du dann spielst und du wirst spielen, dann hat er mir die Hand gegeben und gesagt, dann werde ich deinen Vertrag verdoppeln, also die Auszahlung, ohne den Vertrag zu verlängern. Und das hat er nach 3 Monaten gemacht und diese mündliche Zusagen hat man ja heute nicht mehr, dass man sein Versprechen einhält. Und er war einer der Letzten, der das, glaube ich, gemacht hat und ich bin stolz darauf, dass ich mit ihm zusammenarbeiten durfte und er hat auf jeden Fall meinen Weg mit eingeleitet. Mhm. Ist aber leider halt dann extrem früh vom Verein halt dann auch weggegangen. Sonst wäre ich, glaube ich, auch nicht weggegangen.
Mhm. Du hast nicht mehr mit ihm zusammengearbeitet?
Nee, leider nicht.
Also. Auf Schalke?
Naja, also in der Zeit, als ich Co-Trainer war auf Schalke.
Aber wie hast du diese Aura erlebt auf Schalke?
Sein Schatten war überall. also das hat man überall gemerkt, wenn man mit Leuten gesprochen hat, haben viele immer gesagt, ach, Rudi hat das so gemacht oder bei Assauer wäre es so gewesen und so weiter. Sehr, sehr prägende Figur für Schalke und man kann stolz sein, dass man so eine Person in unserem Fußball hatte. Ja. Man spricht ja immer von diesen Typen, aber er war wirklich einer von diesen Typen.
Mhm. Wofür stand der, Toni? Ja, ganz besonders, viele Sachen natürlich, haben wir gerade auch gesehen, nimmt kein Blatt vor den Mund.
Überhaupt nicht, er steht einfach für ganz viele Sachen, vor allen Dingen steht er in gewisser Weise auch für diese kernigen, ehrlichen Menschen im Ruhrgebiet, deswegen passte das mit ihm da einfach super gut und man hat auch einfach am Mittwoch, ist er ja verstorben und abends war das Spiel von Schalke und man hat in der ganzen Arena gemerkt und gespürt und wenn man da über die Gänge gegangen ist, dass sich jeder darüber unterhalten hat und jeder konnte irgendwie eine Geschichte über ihn erzählen. Das muss gar nicht mal ein persönlicher Kontakt gewesen sein, sondern einfach nur, ach, weißt du noch, der Assi, weißt du noch, der Rudi, das war so und so. Das war eine ganz besondere Atmosphäre. Das gilt übrigens auch für die Düsseldorfer. Auch die haben sich darüber unterhalten. Und Rudi Assauers Tod ist ja jetzt auch was den Ruhrpott so ein bisschen, zumindest temporär, ein bisschen vereint hat. Ne? Man sieht das ja da auch in der ersten Reihe, vielleicht so ein bisschen symbolisch dafür. Auch wenn Rudi Assauer natürlich auch bei Borussia Dortmund gespielt hat, da eine Verbindung hat, aber die ganze Liga hat, glaube ich, so ein bisschen innegehalten. Parallel war das Spiel in Berlin, das Pokalspiel gegen die Bayern. Die haben, glaube ich, dann auch noch spontane Schweigeminute eingelegt. Also das sagt ja schon alles aus über den Mann.
Ruth steht da hinten.
Genau.
Endlich mal an einer Stelle. Nicht nur da. Du hast dich unter das Publikum gemischt, beziehungsweise bist bei den Ruhrpott-Helden.
Ganz genau. Und ihr habt eben gerade die Menschen aus dem Ruhrpott angesprochen. Da habe ich mir gedacht, komme ich doch direkt mal hier zu einer ganzen Mannschaft. Ruhrpott-Helden, schön, dass ihr da seid. Bekanntes Gesicht Ingo Anderbrücke oder Toto, Kultpolizist. Ingo, jetzt waren wir gerade bei Rudi Assauer. Du hast unter ihm auch noch gespielt, UEFA-Pokal gewonnen. Was verbindest du mit ihm?
Ja, sehr viel, wenn man 7 Jahre mit Rudi Assauer zusammenlebt und ja täglich seine Arbeit sieht und er hat uns Eurofighter gegründet, er war der Architekt dieser Mannschaft, jeder einzelne Spieler und wir haben in den letzten Tagen auch in unserem Chat genau diese Worte gefunden, die gerade alle gesagt wurden. Er war ein Mann, ein Wort, er stand zu dem, was er gesagt hat. Es musste nicht immer schriftlich sein, auch wenn man als junger Spieler manchmal etwas gerne schriftlich hatte, aber er hat es nie vergessen und ein halbes Jahr später kam er von alleine und hat gesagt, ich habe es dir damals versprochen. Und Rudi Assauer war ein ja, absolut geradliniger Mensch für uns Spieler und wir waren alle sehr traurig.
Das heißt, du hast Verträge auch noch per Handschlag gemacht?
Nein, natürlich nicht, aber es gibt trotzdem auch gewisse Dinge, ob es dann mal Prämien sind, wenn man gegen die Bayern spielt und er möchte nicht vorher verhandeln, er möchte aber nachher ein gutes Ergebnis, er möchte eine gute Außendarstellung und dann kam er auch mal alleine auf dich zu und ich persönlich habe es erlebt, mein Abschiedsspiel auf Schalke durfte ich erleben, er hat es mir ermöglicht, es war nie im Vertrag und die Arena wurde gegründet. Dann hat man schon gedacht, Mensch, kriege ich doch nicht mehr hin. Ein Jahr später sagte er, du, ich habe dir doch das Spiel versprochen. Es ist gerade in Mache und er hat mir das Stadion vollgemacht. Und das rechne ich ihm hoch an.
Also er wird für immer in Erinnerung bleiben. Vor allem natürlich auch bei den Leuten im Pott. Toto, welche Verbindung hast du eigentlich zum Fußball?
Ja, ich eine große. Ich habe früher bei Union Solingen gespielt, bin dann rüber zum VfL Bochum gegangen und musste mich dann entscheiden, schaffe ich den Profisprung oder werde ich Polizist? Ich habe mich für den Polizeiberuf entschieden, weil es eine Berufung ist und bereue es auch nicht. Und ich durfte im hohen Alter jetzt auch immer mit Gegentraditionsmannschaften spielen. Wir machen ja viel ehrenamtlich auch mit den
Ruhrpott. Genau, dazu einmal kurz ein Wort noch zu euch. Ihr seid zu 11 heute da. Was muss man zu euch wissen, zu den Ruhrpott-Helden?
Ja, wir sind ein Konsortium und Freunde aus dem ganzen Ruhrgebiet. Wir sind Unternehmer, Sportler, Kultpolizisten und sind offen, ehrlich, geradeaus und haben uns auf die Fahnen geschrieben, weil es uns sehr gut geht, ein soziales Engagement hinzulegen und zwar aktiv zu sein, viele Sachen zu unterstützen. Wir waren jetzt hier in München bei Jutta Speidel, die hat ja Horizont gegründet mit, haben da unterstützt und spielen für einen guten Zweck. Und das machen wir und auch hier. Wir wollen auch das Schweinchen spielen.
Deshalb steht das Phrasenschwein auch hier. Das
wir werden jetzt hier 300 Euro spenden hier für einen guten Zweck. Von uns hier und das kommt von Herzen, so wie wir im Ruhrgebiet sind, offen, ehrlich, geradeaus.
Wir bedanken uns sehr. Großen Applaus und damit zurück zu dir, Thomas.
Danke, Ruth, danke an die Ruhrpott-Helden. So, letztes noch der VfL Wolfsburg, 33 Punkte. Das hat gerade zum Relegationsplatz und dann zum Klassenerhalt gereicht. Jetzt haben sie schon 32 Punkte. Es riecht nach internationalem Geschäft. Seit Jörg Schmadtke dort im Amt ist, hat sich vieles verändert.
Ja,
Jörg Schmadtke wollte laut eigener Aussage aus dem VfL Wolfsburg mehr herauskitzeln und diese Forderung der Fans konsequent umsetzen. Zwischenfazit nach 21 Spieltagen: Bei den Wölfen ist tatsächlich ein neuer Zug drin. Mit dem Abstieg hat Wolfsburg definitiv nichts mehr zu tun. Schmadtkes erste Maßnahme: Kaderumbau. Die launische Millionentruppe von einst ist günstiger, kleiner und trotzdem effektiver geworden. Beispiel Wout Weghorst. Der neue Mittelstürmer arbeitet, spielt mit, legt auf und trifft auch selber. Genau die Mentalität, die man in Wolfsburg lange vermisst hat.
Ja, wir haben vor allen Dingen alle zusammen sehr viel angepackt. Gesagt, was müssen wir verändern? Wir haben eine klare Spielidee der Mannschaft vorgestellt, was wir wollen. Und dafür haben wir alle den Weg knallhart mitgegangen.
Die Wölfe haben wieder Biss. Schmadtkes zweiter schlauer Schachzug: Ex-Spieler Schäfer wurde Sportdirektor und Bindeglied zwischen Team, Trainer und sportlicher Führung. Sozusagen der Kehl von Wolfsburg. Bleiben die aktuellen Baustellen, verlängert Wolfsburg mit dem Trainer und wenn ja, wann? Bleibt der angeblich viel umworbene Castells? Und sind die runderneuerten Wölfe, die in Freiburg drei Führungen verspielen, tatsächlich schon besser als Mittelmaß? Anders gefragt: Wie können Sie Wolfsburg aktuell noch besser machen, Herr Schmadtke?
Wie ist dein Plan?
Ja, wir sind ja angetreten, dass wir gesagt haben, wir versuchen ein Stück weit das Ding auf einem anderen Niveau als Relegationsplatz zu stabilisieren. Das ist uns bisher ganz gut gelungen. Wir sind sogar, würde ich sagen, etwas weiter, als wir uns das vielleicht sogar selber erhofft haben. Weil wir einen Anschluss haben zu den internationalen Plätzen. Und wir haben eine etwas andere Mentalität hineinbekommen durch Verpflichtung. Aber natürlich auch dadurch, dass die Jungs, die da waren, die sich Gedanken darüber gemacht haben, was ist eigentlich in den letzten zwei Jahren hier passiert, dass wir zweimal hintereinander Relegationen gespielt haben. Und die haben den richtigen Lernen daraus gezogen, haben mit angepackt. Und dann haben wir, ich sag mal, so ein Stück weit den Umgang miteinander vielleicht auch verändert. Und die Mannschaft ist sehr fit, kriegt einen Spielplan vom Trainerteam, der umsetzbar ist und der auch häufig genug funktioniert. Und jetzt versuchen wir uns, wie gesagt, zu stabilisieren. Auf welchem Niveau werden wir sehen? Im Moment sind wir vielleicht ein bisschen überplan. Andererseits haben wir natürlich auch Spiele dabei. Und das hat wahrscheinlich jeder Club, der sagt, naja, bei dem einen oder anderen wäre ein bisschen mehr drin gewesen. Mhm. Wobei man da ja immer nur die positiven Dinge für sich herauszieht und nicht die Spiele zu Rate zieht, wo man vielleicht auch mal glücklich einen Punkt oder sogar einen Dreier eingefahren hat.
Der Start in die Rückrunde war jetzt ja eigentlich nicht gut mit den zwei Niederlagen.
Hast du da das Gefühl gehabt? Vom Ergebnis her nicht, das stimmt. Aber ich finde, dass wir auf Schalke zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben. Wir haben dann ein bisschen eigenverschuldet aus der Hand gegeben, dieses Spiel. Weil normalerweise, würde ich sagen, so wie das Spiel gelaufen ist, gehst du da mit einem Punkt mindestens raus. Hast sogar viele Möglichkeiten, das Spiel zu gewinnen. Dann haben wir zu Hause gegen Leverkusen gespielt. Dieses Spiel, muss ich sagen, kann beim idealen Verlauf, kannst du das vielleicht unentschieden spielen, aber Leverkusen war an dem Nachmittag einfach besser. Das muss man dann auch akzeptieren. Und wir haben jetzt in Freiburg wieder ein gutes Auswärtsspiel gemacht. Und trotzdem sind wir ein bisschen traurig, weil wir dreimal in Führung gelegen haben. Am Ende dann aber der Videoassistent eingegriffen hat und du das Spiel nicht sogar noch verloren hast. Also von daher, ja, sind wir gut dabei, aber wir sind noch nicht so weit, dass wir sagen, wir sind ernster Kandidat für die internationalen Plätze, weil sonst müssen wir solche Dinge wie gestern oder auf Schalke abstellen.
Aber ihr spielt schon anderen Fußball, Markus, ist mein Eindruck, oder?
Auf jeden Fall. Also Wolfsburg macht Spaß anzuschauen. Die Entwicklung ist wirklich sehr, sehr gut. Ich finde, einen gesunden Schritt macht Wolfsburg dieses Jahr. Nicht gleich wieder zu träumen anzufangen von irgendwelchen Wundern, sondern jetzt mal eine stabile Saison zu spielen nach den zwei schwierigen Jahren davor. Gute Transfers gemacht. Und wenn man jetzt dieses Jahr abschneiden würde, so mit dem Kontakt zu den internationalen Plätzen, dann wäre das eine hervorragende Leistung.
Was würdest du sagen, waren die wichtigsten Lehren jetzt aus diesen zwei sehr bescheidenen Jahren?
Ja, ich glaube, dass es wichtig war, dass die Mannschaft und auch der gesamte Club sich nochmal Gedanken darüber gemacht hat, was in den letzten zwei Jahren passiert ist. Und daraus dann die Lehren gezogen hat, nämlich eine große Fitness dazu gehört, dass man aber auch mutiger die VfL-Farben vertreten kann. Also nicht nur außerhalb des Platzes, sondern auch auf dem Platz. Also wir schon versuchen, ein Stück weit ein Spiel zu gestalten und nicht nur zu reagieren. Und ich glaube, das sind die wichtigsten Eigenschaften, die wir dieses Jahr an den Tag legen. Mhm. Hinzu kommt, dass man Wolfsburg oftmals nachgesagt hat, dass das so ein bisschen Söldnermentalität wäre, denen eigentlich egal ist, wie ein Spiel ausgeht. Wenn man unsere Spiele verfolgt, dann ist das nicht so. Dann stimmt das nicht. Dann hat man den Spielern vielleicht auch teilweise Unrecht getan.
Aha. Also, du bist da angekommen und hast einen Umbruch eingeleitet. Die haben sich erstmal alle gefreut, oder?
Ja, die haben sich alle total gefreut, ja. So stellst du das in Abrede. Aber wir haben ja den Kader nicht in Gänze auseinandergeflattert, ja, und haben gesagt, wir holen jetzt hier 10 weg, 10 neue, sondern wir haben haben wir zu den Verträgen gestanden, die vorhanden waren. Also die haben wir eingehalten, deswegen haben wir immer noch einen relativ großen Kader. Und wir haben uns dann punktuell überlegt, wie kriegen wir eine etwas andere Mentalität rein in die Mannschaft, wenn die Mannschaft selber reagiert, aber auch unterstützen mit neuen Spielern. So. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen.
Wie kauft man Mentalität ein?
Ja, indem du schon ein bisschen versuchst, zu schauen, wie ein Spieler gelagert ist, also wie er funktioniert. Und dann aber auch nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb.
Mhm. Ich glaube,
diese Mentalität, ja, ist wirklich, glaube ich, ganz wichtig. Ich kenne Wolfsburg von früher auch so ein bisschen. Und so der ganze Club neigt, glaube ich, ein bisschen dazu, schnell zufrieden zu sein. Und das war auch bei den Spielertransfers, fand ich, in den vergangenen Jahren oft so, dass man nicht das Gefühl hatte, die haben jetzt so wahnsinnig Bock auf Wolfsburg. Und das ist, glaube ich, jetzt verändert sich ein bisschen, oder?
Ja, ich glaube, dass alle totalen Bock auf Wolfsburg haben, weil sie einfach auch wissen, was sie an dem Club haben. Weil wenn du da als Fußballer hingehst, ist das ein perfekter Standort, um dich fußballerisch weiterzuentwickeln. Weil die Rahmenbedingungen sind top. Also viel besser geht's nicht. Du hast wenig Störfaktoren außerhalb des Platzes und auf dem Platz. Also wir infrastrukturell sind wir ganz weit vorne in der Liga.
Ja. Trotzdem, wie überzeugt so ein Spieler, nach Wolfsburg zu kommen?
Indem wir ihm mitteilen, dass er einen super Dienstwagen bekommt und dass er da wirklich gut arbeiten kann.
Marcel, ich hatte so den Eindruck bisher, wir haben Wolfsburg alle so gar nicht auf dem Schirm gehabt, ne, bisher. Die haben sich so,
ja, die haben auch selber so
klammheimlich so ein bisschen...
Jetzt in der Saison, aber auch über die Jahre. So, du hattest immer das Gefühl, wir haben so ein bisschen schlechtes Gewissen. Also wir haben diesen riesen Konzern im Rücken und wir sind so ein bisschen so am Rande. Und dann ist da Hannover, die holen sich Schlagzeilen mit Aufstiegen und Abstiegen. Und wir sind so, ja, und wenn man da hingeht, ist man selber schuld. Und manchmal hält der ICE gar nicht an am Bahnhof. Solche Dinge. Ich glaube, das ist jetzt weg. Das ist nicht Paris und das ist nicht London und das ist nicht Madrid, aber... Es ist ein seriöser Club, der aus seinen Möglichkeiten, und die sind enorm, jetzt das Beste macht. Also insofern, wenn ein Fußballspieler seinen Beruf ernst nimmt, wird er nicht sagen, wird er sich nicht fragen, ob der ICE da hält. Im Zweifel
nimmt der hält mittlerweile.
Ja, ja, im Zweifel nimmt er sich den Bitorber und kommt dann auch schon.
Aber der ist wirklich schon mal durchgefahren, ab und zu, ne?
Ja, ich glaube, zweimal am Anfang und daraus wird die Geschichte, ja, in Wolfsburg hält der ICE nach Berlin nicht. Nein. Das ist lustig, stimmt.
Ja, aber
ist aber auch nicht ganz der Wahrheit entsprechend.
Die Geschichte, die immer erzählt wurde, die stimmte ganz sicher, war die Nähe zu Berlin. Du bist noch, die Haare noch nass nach dem Duschen, sofort weg und dann in Berlin. Das hatte so diese Anmutung. Also das ist eine Durchlaufstation, Durchlauferhitzer, ein bisschen mal, da kannst du Geld kassieren. Und dann, ob du gewinnst oder verlierst, ist auch nicht so furchtbar schlimm, dass es dann in die Relegation geht. Vielleicht war das ja auch hilfreich. Zweimal ein Club mit dieser Infrastruktur, mit diesen Möglichkeiten, zweimal hintereinander in die Relegation. Das kann wirklich helfen. Dann wird es irgendwann mal allen klar, was los ist. Und im Moment hast du wirklich so, nicht nur im Moment, jetzt hast du das Gefühl, die machen das, was sie machen sollen. Und macht Spaß zuzugucken. Auch die Art Fußball, wie sie spielen, finde ich, macht Spaß.
Also ich habe den Jörg heute kennengelernt und ich glaube, dass er sehr inhaltlich, fachlich sehr gut aufgestellt ist und auch einen Humor hat immer wieder. Und so
ist mir noch nicht aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich mag seinen trockenen Humor. ich glaube, dass die Balance einfach so sehr gut ist Und das spürt man halt dann auch bei der Mannschaft. Ne? So spielt sie. Sie ist trotzdem sehr, sehr seriös konzentriert. Und da haben sie mit Bruno Labbadia und mit dir halt dann auch erfahrene Leute, die die Liga halt dann auch sehr, sehr gut kennen, die Fans, die Presse, und da hat man richtig gute Fachleute, und da muss man euch halt dann auch loben, weil die Jahre vorher halt dann nur so war, ne?
Ja, aber auch die strukturelle, jetzt so Marcel Schäfer, das liegt doch nicht an Marcel Schäfer allein, dass jetzt plötzlich so Fußball gespielt wird. Aber wir haben vorhin Rudi Assauer zu Recht gefeiert und gewürdigt. Er steht für eine Zeit, die vorbei ist. Heute guckst du, bei Dortmund, als wir hörten Kehl und Samba, da haben alle gesagt, boah, wenn das mal gut geht. Nein, wenn jeder weiß, was ihm gehört und was sich gehört, wie man sich nach außen benimmt, ja, jeder hat seinen Job, dann brauchst du das. Das ist ein mittelständisches Unternehmen, so ein Profiklub heute. Das kannst du nicht mehr machen. Da einer kommt und sagt, rede dann auch ins Training rein. Das kann so nicht mehr funktionieren. Und ich glaube, jeder Club, der Erfolg haben will, das ist nicht garantiert, wenn diese Dinge stimmen, dass du Meister wirst. Aber ich würde wetten, wenn diese Dinge nicht stimmen, dann wirst du nie Meister und wirst nie Erfolg haben.
Versteht Marcel deinen Humor?
Bitte?
Versteht Marcel deinen Humor?
Ja, ich habe den Eindruck schon.
Marcel Schäfer, ne?
Ja. Ich habe schon den Eindruck, dass er das versteht. Also Marcel ist ein wichtiger Baustein. Ist ein Baustein, aber ist genau, ein wichtiger Baustein. Vor allen Dingen war er für mich ein wichtiger Baustein. Und deswegen habe ich auch darauf gedrängt, dass er zeitnah zu meiner Einstellung auch kommt, weil er den Club aus dem FF kennt, weil er kennt die Region. Und mir eine extrem große Hilfe ist, weil er ein paar Dinge abarbeitet, weil er vom Grundsatz her sehr, sehr fleißig ist, aber weil er auch ein paar Sachen kennt in diesem Club und die auch, ist auch wichtig, dass man die auch herleiten kann aus der Vergangenheit, damit du die Aktualität und die Zukunft gestalten kannst. Und deshalb ist Marcel wichtig und er macht einen Bombenjob und ich bin total happy, dass er da ist. Und wie gesagt, ich glaube, dass er auch Humor versteht, ja.
Und gut eingekauft hast du auch noch. Wir schauen jetzt mal ins Spiel rein, gestern. Du hast eben selbst schon angedeutet, dreimal geführt. 1-0. Wo hast du den denn ausgegraben, hätte ich beinahe gesagt, ne?
Jerome.
Ja.
Ich bin mal durch Montpellier gelaufen oder stand da rum und dann haben wir einen Kaffee getrunken und dann haben wir den mitgenommen. Ja, aber Thomas, solche Dinge entstehen ja immer im Verbund mit mehreren. Also das ist eine Scouting-Abteilung, du redest mit dem Trainer, du redest mit dem Spieler, mit dem Berater und versuchst dann so ein rundes Bild zu kreieren. Und wenn das rund wird, dann versuchst du, den Spieler für dich zu gewinnen. Und bei Jerome hat es gut geklappt, genauso wie bei den anderen auch.
Aber das ist ja schon ein positives Beispiel dafür, weil wir vorhin Sebastian Rudi hatten, das ist ja auch ein Beispiel dafür, dass er kommt und relativ schnell gut funktioniert, sich gut zurechtfindet.
Ja, aber ich muss nur mal sagen, also Rudi ist verpflichtet worden am Anfang der Saison, relativ spät, ist verpflichtet worden mit einem Spielgedanken. Hm. Wenn du dann 5 Spiele am Stück verlierst, Markus wird das sicher bestehen, der ist dann mal schnell, also deine theoretischen Ansätze, ist dann mal schnell weg. Weil du dann, was es dann darum geht, möglichst schnell Punkte einzufahren, damit du wieder in den Tritt kommst. Und wenn du dann eine Unzufriedenheit hast, auf der einen wie auf der anderen Seite, dann passieren Dinge schon mal so, dass sie nicht so gut zusammenpassen. Das haben wir nicht gehabt. Also wir sind in die Saison reingegangen, wir sind extrem gut gestartet. Wir sind mit 7 Punkten gestartet, was so vorher keiner gedacht hat. Und deswegen sind natürlich dann Anpassungsprozesse und Kennenlernprozesse sind natürlich deutlich leichter. Ja, logisch.
Bräuchte ab und zu auch mal ein bisschen Glück halt auch dazu, ne? Also nicht nur können. Bei ihm ist natürlich 80% Können, 10% Glück und 10% Humor.
Ich denke, Glück kommt schon oben drauf eigentlich. Aber erst kommt die Arbeit und das gut durchdachte Arbeiten. Und ich glaube, da wurde einfach jetzt unter dem Jörg Schmadtke zu viel Honig, um es mal zu schmieren. Aber vor der Saison wurde einfach viel gut gemacht, ja, viel richtig gemacht, ja, und kluge Entscheidungen getroffen.
Was war das aus deiner Sicht?
Wurde gerade alles schon genannt. Die haben sich gut überlegt, wie wollen wir denn Fußball spielen? Welche Spieler brauchen wir dazu? Welche Kaderstruktur wollen wir dort verändern? Welche Spieler brauchen wir punktuell dort dazu? Ohne 20 neue zu haben, sondern wirklich gezielt zu suchen. Und dann hast du natürlich auch einen sehr guten Saisonstart gehabt. der gibt dir Rückenwind, ja, dann kommst du natürlich leichter ins Spielen und viele Dinge gehen auf einmal von allein. Und dass Wolfsburg ein unglaubliches Potenzial schon immer hat an Spielern, auch in den letzten Jahren, nur dieses Jahr bringen sie es auf den Platz.
Was den Jörg dazu an der Stelle natürlich auch noch auszeichnet, ist diese Ruhe. Das kennt man ja auch schon aus den vorherigen Vereinen, mit der du die Sache angehst. Das war jetzt vielleicht auch genau der richtige Weg, das in Wolfsburg zu machen. Kontinuität, eher die Dinge so ein bisschen langfristig im Blick. Und keiner, der irgendwie überstürzt handelt, so habe ich dich zumindest kennengelernt. Und das ist in Wolfsburg, glaube ich, passt das.
Fehlt nur noch ein bisschen die Stabilität, sagen wir es mal so, gestern auch. Ne? Ausgleich, lass uns auf den Ausgleich schauen.
Ja, die versuchen, kannst du erzählen, die versuchen wir natürlich zu erzeugen. Und,
was läuft da falsch?
Ja, das sind 1-1. Aber ich meine, da brauchen wir jetzt nicht, also wir brauchen jetzt hier nicht öffentlich den Buchs nochmal in das Fenster zu stellen. Also er macht hat eine Fehleinschätzung vorgenommen bei dem langen, hohen Ball. Ich glaube, er war nicht ideal orientiert, weil er wusste, dass hinter ihm ein Spieler aus dem Abseits kommt und hat den zweiten übersehen und deswegen hat er relativ leichtfertig dann den Ball verloren. So, das ist ein Fehler, passiert. Nicht gut, aber passiert.
So, eigentlich sieht das technisch bis dahin gut aus, ne? Aber auch von Freiburg gut gemacht.
Die Gegner waren da. Ja. Soll vorkommen.
Das ist mal ärgerlich, ne?
Ja. Verdirbt einem die schönsten Pläne.
Ja, aber man muss ja so sein, bei einem Ben Taleb hauen wir drauf und beim Bux ist es halt dann nicht so schlimm, ne? Also das muss man dann halt dann auch alles, also solche Fehler passieren. Ein Innenverteidiger sollte das nie machen, meiner Meinung nach, vor allem auswärts nicht, ne? Wenn man dann halt dann auch führt. Und aber wie ich gesagt habe, bei dem einen sieht man es enger, strenger und bei dem anderen nicht. Ne?
Aber weil's nur, weil es andere Spielertypen sind. Du kannst ja Brooks von der Spielweise nicht mit Ben Taleb vergleichen, bei dem es immer heißt, er geht oft zu viel Risiko und manchmal dann zu wenig. Das ist ja bei Ben Taleb das Thema. Deswegen würde ich das jetzt hier mit Brooks nicht unbedingt vergleichen wollen.
Und ich sage, dass ich das anders sehe. Ein Brooks sollte das gar nicht machen, weil er es nicht kann. Aber ein Ben Taleb kann es eigentlich.
Naja, er kann schon. Er hat die Situation in Gänze falsch eingeschätzt. Man muss natürlich auch sagen, wir haben dieses Spiel schon relativ gut kontrolliert. Und dann sind wir ein bisschen zu leichtsinnig geworden in dem Moment. Und dann sind wir auch bestraft worden.
Jörg, nicht falsch verstehen.
Nein, ich verstehe schon richtig, alles gut.
Ich habe das Spiel nicht gesehen. Also es geht mir nur darauf, wie man allgemein an die Sache rangeht, ne? Dass man auch ein bisschen fair sein sollte.
Nein, nur da ist es ein strukturelles Problem, wie spielt Schalke. Ja. Und hier ist es ein individueller Fehler. Ja. Also deswegen, ja, Ben Taleb.
Danke, Marcel, dass du mich
versuchst. Gut, es gab auch noch ein paar andere Tore, aber auch umstrittene Szenen. Ja. Elfmeter, ja oder nein, mal zum Beispiel eine. Tor oder nicht, das klären wir gleich. Und dann kümmern wir uns natürlich auch noch um den Tabellenführer, den BVB. 3-0 geführt, am Schluss stand aber nur ein 3-3 gegen Hoffenheim auf dem Papier. Also, kurze Pause, sind wir gleich wieder zurück. Hi von Adel und Bent, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Wir sind zurück beim Check24 Doppelpass. Bevor uns Jörg Schmadtke gleich verrät, wie es mit Bruno Labbadia weitergeht, weil sein Vertrag ja im Sommer ausläuft, schauen wir noch mal ins Spiel rein. Kurz vor der Halbzeit diese Szene. Markus, für dich Elfmeter, ja oder nein? Falls Sie es nicht gehört haben, hat er erstmal gemacht.
Also weggeatmet.
Weggeatmet, wie wir heute schon festgestellt haben.
Ja, also ich glaube, der Spieler macht ein bisschen mehr, deswegen sieht es ein bisschen komisch aus, aber man kann wahrscheinlich den Elfmeter schon noch geben.
Ja, also du sagst ja, was sagst du?
Ja, ich bin betroffen und lass mich nicht in die Schiedsrichterdiskussion reingehen, weil ich habe so viel über Schiedsrichter gesagt in meinem Leben, ich will das nicht mehr.
Hast du viel bezahlt dafür
auch? Oder? Ja, aber auch teuer teilweise, ja.
Okay.
Was der Jörg meint, ist, dass der Spieler schon sehr früh die Erdanziehungskraft spürt.
Gut, dann gucken wir auf dies. Hier haben wir es nochmal.
Wann er jetzt.
Der Spieler sieht schon, dass der zu schnell ist. Und dann ist schon so ein bisschen fallen da, würde ich sagen.
Okay, jetzt.
Schau.
Ja, gibt schon Kontakt, ne? Also wir wollen jetzt nicht so tun, als ob das eine Vollschwalbe war, ne? Also
nein, so ist es nicht.
Bin ich ja zufrieden.
Apropos Kontakt, sag ich da nur, ne? Schauen wir auf den Zweikampf. nachdem es dann den Elfmeter gab. Markus, nochmal deine Chance, komm.
Frag doch mal jemand anders jetzt.
Ja.
Nee,
das ist leicht.
Also,
das ist leicht.
Also, das ist leicht, ja. Ja. Ja, bitte?
Geben, ganz klar, Elfmeter. Ja, ne?
Jemand
nicht,
andere Meinung?
Nicht nein. Geben, das Tor geben, wäre es richtig.
Ja, ich hab,
das habe ich auch gewonnen.
Ich habe zu Felix gesprochen, er sagt,
zu früh
Felix Busch gesprochen, zu früh er sagt, ja, ich habe leider Gottes einen Ticken zu früh abgepfiffen.
Ja.
Ja. Das ist halt so. Ja. Ja. Normalerweise der Abwehrspieler wird den Ball klären und sagt, der geht ihm dann irgendwie durch die Beine und dadurch bekommt er die Torstange überhaupt noch. Ja. Er hat es anders eingeschätzt in dem Moment und hat ein bisschen zu früh gepfiffen.
Hat er in dem Fall Glück gehabt, dass der Elfmeter noch reingegangen ist?
Ja, war er auch froh drüber.
So, das war die zweite Führung dann für Wolfsburg. Dann kam wieder der Ausgleich. So, Markus, jetzt aber nochmal. Ecke für Freiburg. Und Nils Pettersen.
Super Tor. Also ich finde, der Eckball ist phänomenal getreten von Griffo, glaube ich. Und Pettersen kommt genau im richtigen Moment. Ich finde, es ist unglaublich schwer, das zu verteidigen. Klasse Tor.
Man denkt immer, ne? Standardsituation. Ja. Standard. Kurze Erklärung noch.
Denkt immer, jeder ist einfach zu verteidigen, aber es fallen trotzdem so viele Tore, weil es nämlich sehr schwierig zu verteidigen
ist. Diese Saison sowieso, ne?
Weil der Ball so scharf kommt, ne?
Ja, genau. Super, super Eckball.
Selbst Jörg sagt super Tor.
Ja, das ist ein super, super geschossener Eckball. Der Anlaufweg stimmt. Obwohl wir Körperkontakt haben, sind wir nicht in der Lage, ihn so zu stören, dass er den nicht reinmacht. Also von daher muss man dann einfach auch sagen, ist ärgerlich für uns in dem Moment, aber ist ein sehr gutes Tor.
Also, dann gucken wir mal in die 74. Minute. Wieder die Führung für den VfL. Also, wir hatten Spaß beim Zugucken gestern, muss man echt sagen. Sag was zu deinem Holländer vorne, Wout.
Wie du erstmal macht Willem das sehr gut. Wout hat einen Körper drin und spielt den dann perfekt durch. Und da kommt Renato, Steffen und netzt den ein. Also, das ist ein Bilderbuchtor. So kann man da auch ins Lehrbuch geben. Und da wird jeder sagen, ja, wir versuchen das so immer umzusetzen.
Also, hier vor allen Dingen... Ne? Schön den Körper und.
Ja. Du kannst es dann auch nicht verteidigen, weil der Wout ist dann schon eine Kante und du kommst nicht an den Ball ran und wie er den dann weiterleitet durch die schmale Lücke, das ist dann schon top.
So, den hast du nicht in Montpellier gefunden, den hast du in Holland gefunden, ne? Richtig?
Den haben wir in Holland gefunden, ja.
Wo du überall bist auf dieser Welt, ist ja Wahnsinn. Sensationell. Ausgleich. 3:3. Komm, jetzt komm. Hier sehen wir den. Die Flanke, der Querschläger,
der Torwart,
Castells.
Man muss ja sagen...
Also der Abschluss war super, klar.
Ja, man muss ja sagen, dass in Freiburg immer so eine Energie da ist, auch mit den Fans, dass da immer wieder was gehen kann. Und klar, da macht jeder einzelne Freiburger...
Du meinst bei zu viel?
So einen kleinen Fehler, sage ich mal jetzt, wo keiner wirklich entschlossen ist, inklusive der Torhüter. Und dann kriegst du so ein Gegentor. Und die Freiburger, weiß man ja, die sind immer dran, wollen vor allem zu Hause ihre Punkte holen. Und das ist denen gestern gelungen.
Castells ist so ein unspektakulärer, so ein seriöser Torhüter. Denn habe ich den Eindruck, nie was auf Schau macht. Hier trifft er einmal eine falsche Entscheidung. Er wollte mehr, als der Ball da kam, wollte er ihn anders lösen.
Er wollte den Ball abfangen und Pettersen hat den Kontakt aufgenommen und er war so störhaft, dass er nicht hat wegpacken können. Ja.
Das soll es
eben. Ja, aber auch der Verteidiger, der macht den Bogenlampe, der hätte den ja auch vielleicht
und aufkicken. Wir haben von den Gerüchten gehört, Castells. Wie sieht es da aus? Bleibt er?
Wir sind im Gespräch. Gespräche sind gut. Und
mit wem?
Mit ihm, ja.
Ja.
Wir sind mit ihm im Gespräch und er hat ein Angebot vorliegen und jetzt schauen wir.
Gib mal eine Prognose ab. Ja, Wie siehst du die Chancen?
Ich würde mir wünschen, dass er bleibt, weil ich finde, er ist einer der herausragenden Torhüter in der Liga. Was Marcel sagt, ist richtig, ist unspektakulär, aber extremst effektiv. Jetzt kann man sagen, er hat da einen Fehler gemacht, wobei ich sage, naja, mit Kontakt und so. Aber er ist im Prinzip fehlerfrei. Er spielt super Fußball hinten heraus, er kommt von der Linie. Also er ist ein sehr kompletter Torhüter und wir hätten großen Spaß daran, wenn er lange bei uns bleibt.
Okay, dann schauen wir noch auf die letzte Szene, die wir anfangs der Sendung schon gesehen haben. Alle dachten, das ist das 4:3. Markus, und dann kommt unser Videoassistent wieder.
Ne? Also, im ersten Moment war mir auch klar eigentlich am Bildschirm, dass es ein Tor ist, dass es Tor geben muss, weil ich dachte, Castells wird nicht attackiert oder behindert. Aber so wie die Regel wohl ist, gibt es einen ganz leichten Kontakt von Heinz, dass er aus dem Abseits raus Castells berührt. Und somit ist es dann nach der Regel Abseits.
Aber das ist für mich echt Videobeweis-Schwachsinn mal wieder, weil es geht ja um eine klare Fehlentscheidung. Und ich kann da mit ganz Wohlwollen vielleicht ein bisschen berühren sehen, aber eine klare Fehlentscheidung ist es für mich allemal nicht. Also,
ja, darum geht es in dem Falle nicht, weil in dem Falle geht es darum, dass jedes Tor wird kontrolliert. Hm. In dem Fall ist es kontrolliert worden und man hat sich dazu entschieden, dass es Abseits ist.
Aber das kannst du ja in Realgeschwindigkeit gar nicht erkennen. Du brauchst ja diese Zeitlupe in Super-Slow-Mo.
Ja, aber wenn wir einen Videoschiedsrichter haben, dann werden alle Tore kontrolliert und dann geht es da in dem Fall darum, ist Abseits ja oder nein. Wenn Kontakt da ist, sagt die Schiedsrichter-Lehrmeinung, dann ist er aktiv und damit ist es Abseits.
Aber es gibt ja so einen Kontakt und so einen Kontakt. Ich glaube, Heinz war es, der hat den jetzt so berührt. Das ist ja ein anderer Kontakt,
als wenn er ihn festhält. Es gibt nicht, du fährst so bei Rot über der Ampel oder so bei Rot über der Ampel. Wenn du bei Rot über der Ampel fährst, ist das falsch. Dann wirst du bestraft. Ja,
wenn er ihn nicht so berührt hätte, wäre der Torwart da trotzdem nicht dran
gekommen. Wenn da ein Meter Abstand zwischen ist, dann wird man sagen, er ist im Passiven. Ja, das stimmt. Aber da ist Kontakt. Also ich meine, irgendwo müssen wir ja mal eine Linie haben. Wichtig ist, dass das auch in Zukunft so entschieden wird. Und dass wir nicht
übernächste Woche
sagen, da war der Kontakt nicht ausreichend. Also das gibt es nicht. Kontakt,
ja oder nein. Bei so einem Eckball nicht verhindern können, dass irgendwo mal eine Hand am Körper ist und dass man sich ein bisschen hin und her schiebt.
Es geht nicht um den Kontakt. Es geht in dem Falle darum, ist er aktiv und dann ist er abseits.
Ja, aber er macht ja fast nichts. Er wird ja selber sogar von hinten ein bisschen. Also
ist er aktiv? Aber ist er wirklich aktiv
fast
für dich?
Nichts ist normal.
Der Mann, der hinter ihm steht, macht ja mehr als der Freiburger. Ja, also das ist halt.
Ihr habt ja schon hundertmal gesagt, wir sind nicht an der Wursttheke. Darf es ein bisschen mehr sein oder ein bisschen weniger? Sondern es ist. Wir machen es uns selber schwer. Entweder wir sagen, wir nehmen das als Hilfsmittel, weil wir im dritten Jahrtausend sind, oder wir nehmen es nicht. Ich kann ja damit leben, wenn wir sagen, wir machen es nicht. Aber lass uns menschlich, nur Menschen sollen entscheiden, wir belassen es dabei. Wenn wir es aber nehmen, müssen wir es nachvollziehbar nehmen. Und
ist das nachvollziehbar für einen Fan? Ich finde nicht. Also das versteht doch keiner.
Indem man ihm erklärt, pass auf, das so und so ist Abseits. Und wenn einer das tut, egal wie viel, oder Abseits, ja, auch Fußspitze, nicht Fuß. Wir können nicht über Fußspitzen, wir können nicht immer verlangen, dass einer 6 Meter im Abseits steht. Da brauchen wir den Videobeweis nicht. Wenn wir ihn aber akzeptiert haben, reicht auch eine Fußspitze. Das müssen wir einfach mal akzeptieren, auch wenn es weh tut. Nur was wichtig ist, das ist das Entscheidende, ist Rechtsgleichheit. Also dass jeder immer weiß, pass auf, wenn du dich da rumtreibst, bist hinterm Torhüter, wenn du ihn anfasst, bist du im Abseits. Das kann wehtun, das kann ärgerlich sein, das kann was weiß ich sein, aber es ist halt so. Denn sonst kriegt das so eine Grauzone und dann machen wir es allen und uns selber auch schwer, glaube ich.
Aber selbst mit Hilfslinien, die kalibrierten Linien, ist es ja oft auch strittig. Also es ist einfach ein Thema, das sich jetzt aber schon über Monate hinzieht. Was ist daran strittig,
Toni? Das musst du mir mal erklären. Also wir haben in der Gänze in der Liga gesagt, kalibrierten Linien, wir sind dafür.
Ja, das ist auch
dann,
gut.
Ja, aber dann müssen wir die auch akzeptieren. So. Und wenn du einen Millimeter drüber bist, dann ist es Abseits.
Ja, aber du kannst sie so ziehen, du kannst sie eine Millisekunde später ziehen. Ja, aber
sollte man nicht mal ein bisschen Vertrauen dann haben? Also mir fällt das auch manchmal schwer in die Schiedsrichter. Aber in dem Fall muss ich sagen, pass auf, die Linie ist gezogen, wir akzeptieren die. Wenn er drüber ist, ist er Abseits.
Also wenn du das Vertrauen ansprichst, muss ich sagen, jetzt über Monate hinweg habe ich immer noch kein Vertrauen in diesen Videoschiedsrichter, also nach wie vor.
Es ist doch jetzt klar gemacht worden, in dem Moment, wo die erste Berührung ist, wenn der Abwehrspieler zum ersten Mal, der abwehrende Spieler, den Ball berührt, an der Stelle ist der Kontakt und jetzt wird die Linie gezogen. Also so viel Vertrauen muss ich schon haben. Du kannst Menschen in Kürze auf den Mars schicken. Da wird es möglich sein, eine Linie so zu ziehen. Das wird dem Verein, ich hoffe, dass du auch bei der Linie bleibst, wenn es dir mal
weht. Wir haben es ja gehabt, also wir haben ja ein Tor erzielt, wo Younes Mali Millimeter oder Zentimeter im Abseits war.
Ja.
Und dann war viel Diskussion und dann sage ich, ja, aber kalibrierte Linie, wenn es so ist. Ich habe es am Fernseher nicht gesehen, aber mit der kalibrierten Linie war er knapp drüber. Ja, dann ist es so. Also dann gehört es dazu, ja, und dann ist es ärgerlich. Aber
also es geht, die 1000%ige
Sicherheit wird es nie geben.
Aber eins vergessen wir, Marcel, am Ende entscheidet der Mensch doch noch.
So. Ja. Und das ist ja auch gut so.
Und der kann viele Fehler machen.
Und weil wir alle Menschen...
Er schaut und sagt ja oder nein. Ja.
Und weil wir alle Menschen sind, atmen wir jetzt nicht weg, sondern nur durch und sind nach einem Spot wieder da. So, auch ein schönes Wort, das es in dem Zusammenhang immer wieder gibt. Und das Feld ist Auslegungssache. Also war da jetzt ein Kontakt, wie stark war der oder auch nicht. Christian Streich hat sich zu der Szene auch geäußert und das hören wir uns jetzt mal an.
Das Ding wird ja umklammert. Der Dominik Heinz, das sieht man ja. Das heißt, wie soll er im Abseits sein, aktiv, wenn er umklammert wird? Er selber, vom Robin Knoche, der ihn hält. Und von dem her ist das natürlich keine richtige Entscheidung. Aber wenn man die Balance sieht vom Spiel und gute Schiedsrichter probieren ja eine Balance herzustellen. Und deshalb ist es aberkannt worden. Und weil er dann es aufgerechnet hat. Und deshalb ist es halt 3-3 ausgegangen.
Was runzelst du die Stirn?
Du musst erst drüber nachdenken, was er gesagt hat.
Also ich hab so verstanden, als wenn das so ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit. Ja, also so hört sich das für mich an.
Was man sagen muss, ist, das Spiel gestern war schwer zu leiten für Felix Brüch. Also, ja. Da waren viele Szenen, die nicht eindeutig genug waren, um zu sagen, pass auf, das ist Fehler oder nicht. Es gab mal ein paar Auslegungsgeschichten. Wir haben noch zwei Situationen. Also wir haben die eine Situation haben wir gesehen, aber es gab noch eine weitere Situation, wo wir sagen, ist auch Elfmeter würdig an Wout Weghorst in der zweiten Halbzeit. So. Und ich glaube, das meint er damit. Wobei,
aber er sieht es genau anders, siehst du? Er sagt, ja, der sagt dein Spieler.
Aber das Gute ist, dass wir keine Schiedsrichter sind. Wir bewerten die Dinge oftmals aus unserer Rolle heraus und das hilft der Schiedsrichterei nicht immer.
Ich habe es eben schon mal angerissen. Über den Trainer müssen wir noch reden. Der Vertrag läuft aus. Du hast gesagt, im Frühjahr setzen wir uns zusammen.
Ja, wir haben das beide.
Also Frühjahr geht bis Mai, wenn du mich fragst.
Ja, ja. Oder? Wir haben es beide unabhängig voneinander gesagt, dass wir uns im Frühjahr hinsetzen und dann über die zukünftige Tätigkeiten uns unterhalten, wie wir vorgehen wollen und welche Dinge übereinstimmend sind, um dann eine Entscheidung zu treffen. Bei dem Thema sind wir nach wie vor.
Ist es nicht ein bisschen spät?
Wenn beide Seiten unabhängig voneinander das kundtun, ist das kein Problem. Ich weiß nicht, das für euch. Also ihr werdet versuchen, immer mit Nachfragen daraus ein Problem zu machen. Aber ich habe sowohl beim Bruno den einen oder der entspannt ist. Bei mir weiß ich nicht.
Ja, aber die Sache
wie
ist
interpretierst
ja so, darf ich meine Meinung dazu sagen, bei Castells sagt man ja, den würden wir gerne hier behalten, also beim Bruno wird man dann sagen, ja, wenn er bleibt, ist gut, wenn nicht, dann finden
wir schon. Das haben wir nicht gesagt.
Nein, aber so würde ich es verstehen.
Ja, aber das ist ja die
Frage. Weil man dann sagt, okay, ich lasse mir Zeit.
Also ich schätze dich total, aber du musst ja nicht mal alles richtig verstehen.
Nein.
Also
um Gottes Willen. Aber in der Runde.
Meinungsfreiheit, ne?
Aber in der Runde nehme ich das so auf und wird dann halt dann dich dann vielleicht mal halt dann mal.
Wie bei allem gibt es auch immer Fehlinterpretationen. Noch einmal, wir haben im Sommer angefangen miteinander zu arbeiten. Wir hatten eine schwierige Situation. Mhm. Bruno hat am Ende mit der Relegation und noch hinbekommen, war ein bisschen länger da. Geht natürlich auch darum, dass man sich ein Stück weit auch kennenlernen muss in der täglichen Arbeit, weil die Gespräche sind alles schön und gut, aber in der täglichen Arbeit lernt man sich am besten kennen. So, diesen Prozess haben wir weitestgehend abgeschlossen, sag ich mal, und jetzt geht es darum, wie bewerten wir die zukünftigen Dinge? Also wie gehen wir strategisch weiter vor? Und darüber müssen wir noch ein Gespräch führen.
Glaubst du, dass du bis Mai ihn gut genug kennengelernt hast?
Ja.
Wäre dir das zu spät?
Jetzt aus Trainersicht. Ich finde, es macht klar. Auf jeden Fall so den Eindruck in Wolfsburg, als wenn es niemanden stört, weil die sind erfolgreich, ne? Es funktioniert und ich sehe da nicht irgendwie irgendwelche Problematiken da aufkommen in irgendeiner Form. Da gibt es klare Absprachen, die Jörg Schmadtke gerade genannt hat. Und warum soll das nicht funktionieren?
Es bist aber ein bisschen ausgewichen, kann das sein? Ich habe gesagt, wenn du Bruno Labbadia wärst. Mhm.
Bin ich aber nicht.
Ja, das habe ich auch gerade.
Hast du gemerkt, ne?
Habe ich gehört.
Ich finde das völlig okay.
Habe ich gemerkt, ich
find, man muss nicht jedem Trainer, der einmal einen Nicht-Abstieg schafft, gleich einen Dreijahresvertrag geben. Man kann sich das durchaus auch mal angucken. Also bin ich eher bei Jörg Schmadtke, muss ich sagen. Dass man ein bisschen Zeit hat.
Wobei es schon so klingt, also es klingt jetzt nicht so, als würdest du sagen, das ist der Trainer, mit dem wir unbedingt weiterarbeiten wollen. Ich glaube, das ist das auch, was
anderes. Nein, es gibt überhaupt, keine Problematik, sonst würden wir, sonst würden wir sagen, wir beenden das im Sommer. Gar kein Problem. Ja, das Thema ist nicht so. Noch einmal, es geht darum, dass wir im Moment relativ viel zu tun haben, weil wir natürlich auch noch sagen, Mensch, wir versuchen das Maximale aus dieser Saison herauszuquetschen. Und zum anderen geht es darum, wie beurteilen wir und wie wollen wir strategisch in die Zukunft gehen. So. Und
mit der Tabellensituation im Moment nichts zu tun? Oder vielleicht auch
rausquetschen schon, aus der aktuellen Saison, die Zukunft nicht.
Hm. Ich gehe mal davon aus, dass Bruno Labbadia auch gerne international spielen würde. Also wird es nicht.
Kann ich mir auch vorstellen.
Ja, du sicher auch, ne? Oder? So. Gleich geht's noch weiter und wir müssen auch noch über den BVB reden. Also gestern 3-0 geführt, dann 3-3 am Ende nur gespielt. Sie patzen im Titel und Sie können vorher noch 100.000 Euro gewinnen bei uns. Rufen Sie an und viel Glück. Bis gleich. Hi von Adel und Wendt, live aus dem Hotel am Münchner Flughafen beim Check 24 Doppelpass. Jetzt hören wir nochmal den engsten Mitarbeiter von Jörg Schmadtke, den er rechtzeitig aus den USA wieder zurückgeholt hat. Marcel Schäfer über seinen Chef.
Ich glaube, dass Jörg Schmadtke sehr, sehr ehrgeizig ist, sehr direkt, offen und ehrlich. Das kann dann auch mal etwas unangenehm werden, was aber immer sehr gut ist, dass wenn man aus dem Raum rausgeht, dass man eine Information mitbekommt, dass man vielleicht über das eine oder andere nochmal nachdenkt.
Wie oft muss er denn bei dir antanzen und dann gibt es eine Abfuhr?
Wir haben Regeltermine, also wir sehen uns jeden Tag, aber wir haben Regeltermine, wo wir uns austauschen, sowohl am Anfang als auch Ende der Woche.
Ja, weil es so gut läuft, habt ihr die Ziele nach oben korrigiert?
Nein.
Aber international?
Also ich bin fester Überzeugung, dass es keinem hilft, irgendwelche Ziele öffentlich zu formulieren oder umzuändern. Ich glaube, dass man intern natürlich immer ehrgeizig ist und versucht, Maximale herauszuholen und auch jeden Krümel mitzunehmen, gar keine Frage. Aber öffentlich dazu formulieren, wem hilft es?
Euch, ne? Uns, ja. Hast die Frage selbst beantworten können. So, wir machen weiter mit dem Tabellenführer. Also nach dem Pokal aus gegen Bremen unter der Woche war die große Frage, hat das einen Knacks gegeben bei Borussia Dortmund? Die klare Antwort ist nein, zumindest bis 17 Uhr.
Einen 3-Tore-Vorsprung haben die Dortmunder verspielt. Im wahrsten Sinne des Wortes verspielt. Sogar 4-0 hätte es stehen können. Und was 36 Sekunden nach diesem Pfostenschuss wirkte wie ein winziger Schönheitsfehler, entwickelte sich zu einem Albtraum. Zu einem Albtraum, der nur 12 Minuten dauerte. Sorglos bis naiv verteidigten die Schwarz-Gelben bei allen 3 Gegentoren. Und darum gab es nur einen Punkt. Obwohl die Angriffsmaschinerie des BVB wieder einmal lief wie geschmiert. Dortmunds Verspieltheit in der Offensive ist oft zielführend, wenngleich wesentlich mehr als 3 eigene Treffer drin gewesen wären. Hinderlich wiederum kann es sein, wenn man auch im Abwehrverhalten immer spielerische Lösungen sucht. Fußball ist ja ein Spiel, aber das Schnörkel und Kompromisslose gehört eben auch dazu. Arbeit und Kampf, einfach mal humorlos dazwischen zu hauen. Und darum stellt sich die Frage, verspielt der BVB die Meisterschaft?
Schönes Wortspiel, im wahrsten Sinne des Wortes, Marcel. Eigentlich guckt man ihn ja gerne zu, ne?
Ja, ich habe mir das Spiel auch angeguckt. Ich hatte einen Riesenspaß und habe auch manchmal so gedacht, oh, geht alles so leicht. Da sind sie dann doch noch jung. Also gestern hatte ich so das Gefühl, das ist so, jetzt sind sie zum ersten Mal, laufen sie in so diese eigene Falle, dieses sich an sich selber berauschen und dann ist halt niemand da oder der Witzel ist es nicht gelungen, der müsste es können. Reus fehlt vorne, so eine Achse, die dann an so einer Stelle, wo ein Gegner wie Hoffenheim, das ist ja keine Laufkundschaft, die haben sie hergespielt und hatten einen Spaß, das war schon, und Nagelsmann war weit unter der Decke, weil er gesehen hat, chancenlos. Mhm. So, und dann kommen die aber nochmal und dann, ein Tor kannst du kassieren. Aber dann müsste eine Spitzenmannschaft braucht dann Leute, die sagen, so, pass auf, jetzt ist Schluss mit lustig, wir hatten unseren Spaß, jetzt lass uns doch diese Viertelstunde, müssen wir 20 Minuten, so, und nichts anderes, weg mit dem Ding. Und
ich glaube, so
das haben sie im Moment. In 2 Spielen in einer Woche, 3 Stück jeweils.
Gib es mal, Hoffenheim ist keine Laufkundschaft, hat Marcel gesagt. Okay. Ja.
Ja.
Und das ist dann kein Zufall. Ja. Also zwei Spiele nacheinander mit drei Stück zu Hause kassieren, ist eine Nummer zu viel. Das ist, wenn du da oben spielen willst, ist zu viel. Dann ist es doch ein strukturelles Ding. Die haben in Düsseldorf nur da verloren, da habe ich gesagt, dass solche Spiele gibt jedes Mal. Da musst du dir keinen Kopf machen. Kopf musst du dir nach dieser Woche machen und nach dem Spiel gestern. Was machen wir strukturell falsch und wo sind wir noch nicht so weit? Das haben wir ja alle irgendwo mal erwartet. Da haben wir gesagt, pass auf, die sind so jung und spielen so über ihre Verhältnisse eigentlich. Und wenn du Favre siehst, siehst du ja, dass er das selber so sieht. Jetzt zum ersten Mal ist eine richtige Delle da.
Ja, wie schätzt du das ein gestern?
Ich glaube, wir haben uns alle in den letzten Wochen sehr erfreut am Dortmunder Spiel. Und das, was ihnen jetzt praktisch vorgeworfen wird, dass sie das eigentlich so leichtfertig gespielt haben und vielleicht auch leichtfertig zu Ende spielen wollten, das war jetzt immer ihr Trumpf. Ich glaube, dass sie aus dieser Woche sehr viel lernen werden. Es wird ihnen nicht nochmal passieren, dass sie drei Tore Vorsprung verschenken noch einmal. Weil wenn du gegen eine Mannschaft spielst auf einem ähnlichen Niveau und Hoffenheim hat halt auch ein tolles Niveau und dann auf einmal so eine Leichtfertigkeit sich einschleicht und du ein 3-1 kassierst, ja, dann weißt du als Trainer und auch dann die Spieler auf dem Platz, oh, wenn jetzt so nochmal was passiert und dann kommst du ans Denken und dann geht es in die falsche Richtung. Und deswegen glaube ich, dass Dortmund in Zukunft, wenn diese Situationen kommen und sie leicht in ihrem Flow drin sind und 3-0 führen, dann werden die nicht vom Gas gehen. Da werden die sich alle gegenseitig pushen, dass ihnen das nicht nochmal
passiert. Auf der anderen Seite hast du es halt in diesen Situationen trotzdem sich vielleicht an das Hoffenheim-Spiel erinnern und dann wissen, oh, wir haben schon mal eine 3-0-Führung hergegeben. Also es könnte auch das Gegenteil sein. Und wenn man dann weiß, dass die Dortmunder ja auch noch nach München müssen, möglicherweise sind es dann nur 2 Punkte Abstand. Also es kann schon sein, dass da jetzt so ein...
Aber die Frage ist ja, kannst du deinen Stil ändern so schnell dann, weißt du?
Nein, es geht mir gar nicht um Stil ändern. Der Stil ändern geht gar nicht. Und wenn Dortmund so konsequent zumindest in den Zweikampfverhalten weitergespielt hätte, im letzten Abwehrdrittel oder in der eigenen Hälfte, dann hätten die niemals noch 3 Tore kassiert. Und da waren sie ein bisschen nachlässig und dann ist der Gegner so langsam Stück für Stück aufgekommen. Und
du kannst es an einer Figur festmachen, Jadon Sancho. 18 Jahre, ich sehe jetzt 19 schon geboren, wurscht.
Hätte das 4-0 fast gemacht, aber erzähl weiter bitte, wir zeigen das noch nebenbei.
Du siehst, der hat gestern dieses Spiel beherrscht. Aber dann sagt dir doch, wenn du ein paar Fußballspiele schon im Leben gesehen hast, sagt dir der gesunde Menschenverstand, pass auf, der 18-Jährige wird sie nicht zum Meister machen, sondern da wird es Dinge brauchen, wenn Wind kommt. Wenn alles läuft und er sich berauscht an sich selber, dann läuft es super, wird alles funktionieren. Du weißt aber, in der Saison, irgendwann kommen Spiele, da musst du ein bisschen noch was anderes in der Mannschaft haben. Und das hatten sie gestern nicht. Also an ihm kannst du sehr gut festmachen. Deswegen darf er sich doch aber nicht ändern. Er darf ja nicht seriöser spielen oder keine Dribblings machen, sondern das wäre furchtbar.
Das wäre ja vielleicht auch sogar fatal, wenn die Dortmunder jetzt versuchen würden, von ihrem bisherigen Stil irgendwie abzurücken, weil der war bis jetzt erfolgreich, hat jetzt mal nicht geklappt. Aber Kontinuität, das einfach vielleicht versuchen durchzuziehen und jetzt nicht zu gucken, verändern wir irgendwie unsere Taktik oder machen wir was anderes, weil es
jetzt sein kann, dass es auch schade wäre, wenn man die Unbekümmertheit der Mannschaft jetzt durch so eine Woche nehmen würde. Das wäre wirklich schade. Ich glaube, dass man eine 3-0-Führung selten eigentlich so abgibt, wie die Dortmunder jetzt. Und das passiert halt mal. Gegen Hoffenheimer Mannschaft, ne? Die haben ja auch Qualität, die haben ja auch eine Spielart, wo sie wirklich offensiv spielen und gegen eine andere Mannschaft hätten sie gestern klar gewonnen, also meine Meinung. Aber was ich lustig fand, dass der Co-Trainer nach dem Spiel gesagt hat, ja, wir hätten das 4-0 machen müssen, da muss ich heute noch lachen. Also 1-3-0 muss man über die Zeit schaukeln und ohne Probleme. Und da fehlt ein bisschen die Erfahrung und Cleverness der Mannschaft und die hätte man kaufen können vielleicht oder die lernt man. Und die Mannschaft soll es lernen, indem sie halt dann solche Spiele auch dann spielen.
Ich glaube, kannst du auf jeden Fall keinen Kopf machen.
Du kannst auf jeden Fall sicher sein, glaube ich, dass diese Woche jetzt richtig rattert in den Köpfen, glaube ich. Auch das Pokalspiel, wo du auch ein paar Führungen hergeschenkt hast. Also gerade so eine junge Mannschaft, die machen sich schon Gedanken, glaube ich. Nicht, dass die das einfach so wegstecken. Also ich glaube, jetzt ist wirklich die Phase, wo es drauf ankommt, psychologisch, wie steckst du das weg? Das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Phase. So,
Jörg lacht sich nur kaputt.
Ihr hättet gerne, dass die sich einen Kopf machen. Mein Gott. Und Erfahrung haben die natürlich eingekauft. Die haben mit Delaney und mit Witzel zwei extrem erfahrene Spieler. Der eine hat gestern extrem gefehlt. Und sie haben genau das eingekauft. Sie haben diese jungen Wilden, die überproportional gut funktionieren, die überhaupt noch gar kein Tief bisher hatten, muss man auch sagen. Ja. Die super funktionieren und sie haben Erfahrung dazu gekauft. Ich muss ehrlich sagen, ich habe vor dem Sommer gesagt, boah, mit beiden, das wird kompliziert, aber es war die richtige Entscheidung, richtig gemacht. Und ich glaube, die machen sich gar keinen Kopf. Die haben 5 Punkte vor, also die spielen ihren Stiefel runter und wird am Ende reichen oder nicht.
Ja, die sind ja auch gut aufgestellt mit Zorc, mit dem Trainer, der ja auch extrem viel Erfahrung mitbringt. Und, aber auf dem Platz hat der eine oder andere gestern gefehlt, wie der Reus vielleicht. Ne?
Okay. Jetzt gucken wir mal auf das Spiel nochmal, Markus. 1-3. Also ich hatte dann, wir haben auch so ein bisschen gedacht, oh, Hoffenheim hat auch gewechselt dann, ne? Mhm. Vor die rein.
Aber Thomas, irgendwann müsst ihr mir mal erklären. Ne? Also, die Dortmunder sind nicht stabil, die Bayern, die haben aber auch nichts. Also das habe ich vorhin gehört. Also die kriegen auch nichts verteidigt.
Ja, aber
also wer wird denn am Ende dann Meister? Ja, muss Gladbach das machen.
Ja, Wolfsburg oder? Ist super, haben wir doch gerade gesagt. Okay.
Oder gut, dann sage ich Bescheid bei uns.
Den Rathausbalkon schon mal reservieren. So, Markus, jetzt bitte.
Ich glaube, ein bisschen unglückliche Situation. Normalerweise wird der Ball im Zentrum geklärt, dann kommt das Tor niemals zustande. Rutscht durch und es war so ein klassisches Tor. Du führst 3-0 und dann kriegst du aus so einem Ding so ein 3-1 und dann kommt Hoffenheim immer mehr auf. Aber hier hinten der Spieler, der rechte Verteidiger oder wer es ist, verteidigt dann nicht ganz bis zum Ende, weil er denkt, im Zentrum wird geklärt, lässt den laufen, ne? Rutscht halt durch.
Ja, der Torhüter muss den halten.
Jörg. Ja. Nein, aber guck mal, was er macht. Er sieht, da kommt die Flanke, er sieht, da wird er verlängert. Ja. Oh, jetzt wird es gefährlich. Das heißt, ich versuche nur noch die Ecke zuzumachen. Und deswegen geht Birki runter. Und in dem Fall hat er halt Pech, weil er trifft den Ball nicht voll. Mhm. Der Stürmer trifft den Ball nicht voll und dadurch kann er die Aktion nicht mehr retten. Weil wenn der Ball flach ist, wie er normalerweise kommt, dann hält er den.
Dann muss er zumindest also meiner Meinung nach, er muss den halten.
Ich glaube auch.
Das ist mal passiert, okay. Aber
ich glaube, ihr beide werdet keine Freunde mehr heute. Aber es ist auch
wir werden sogar sehr gute
Freunde. Nein, ich mag den Jungen, das ist alles in Ordnung. Ich hätte ihn allerdings auch nicht gehalten, also deswegen.
Die Frage habe ich weggeatmet, wollte ich dir nur sagen. So, 2-3.
Ja, aber ich habe sie dir beantwortet. Ja,
super, toll. 2-3. Dann verliert man auch so ein bisschen, Markus, die Konzentration. Ne? Mhm. Ja, auch.
Und ich finde, das ist ein viel ärgerlicheres Tor, relativ einfach zu verteidigen, indem der Abwehrspieler in den Ball reingeht und dann ist das Thema erledigt. Und das Tor, das ist ärgerlich. Der andere sage ich, mein Gott, so was passiert. Also ich weiß nicht, wie du.
Genau so. Ich sehe es genauso.
Rücken Sie zu spät raus? Ne, sind eigentlich fast in Unterzahl, ne?
Nee, steht eigentlich noch gut. Im ersten Moment auf jeden Fall, wenn der Abwehrspieler einfach konsequent zum Ball geht, hat Kader Rebeck keine Chance, an den Ball zu kommen. Nein.
Er sieht ja, dass er hinter dem steht.
Was hat er denn gedacht?
Nix? Ja, ich glaube, er hat ihn nicht gesehen. Er hat ihn nicht wirklich, nicht? Er hat ihn, glaube ich, nicht wirklich gespürt. Er hat nicht gespürt, dass er kommt.
Aber wahrgenommen hat er den schon. Er hat schon gesehen, dass da jemand hinter ihm noch steht.
Aber dann war, ja, das kann sein. Aber er hat nicht damit gerechnet, dass er da so reingeht. Ja. Und deswegen ist er nicht in den Ball reingegangen.
Er steht falsch.
Ihr Point, Jadon Sancho.
Er muss offener stehen.
Hakimi ist doch der Nächste. Das ist doch ein Genuss, dem zuzugucken, was er nach vorne macht. Aber das wissen Sie doch in Dortmund selber. Und er selber sagt es auch intern. Also er muss noch defensiv eine Menge dazulernen. Und so ist diese Mannschaft. Wenn es funktioniert und es nach vorne geht, gibt es kaum was Besseres im Moment. Und deswegen stehen sie da, wo sie stehen, nicht wegen irgendeines Schicksalsschlags. Aber wenn es andersrum geht, haben sie die Dinge zu lernen. Die Frage wird sein, haben sie jetzt schon im Kopf, dass es was zu verlieren gibt? Oder sind sie immer noch und bleiben bis zum Ende dabei, hey, wir spielen eine Saison weit über das, was wir uns vorgestellt haben. Intern war immer die Rede von 4. Platz, Champions League. So, und dann müssen wir den Umbruch machen. Und sie sind so ins Risiko gegangen. Auch Witzel muss nicht funktionieren, wenn du den holst aus China als Söldner, der schon alles gesehen hat, dass der so funktioniert, mit Delaney zusammen, dass es funktioniert, Hakimi, Sancho, das kannst du durchziehen. Ein Reus, der sich so entwickelt, das konnte, niemand hätte darauf sein ganzes Geld gewettet. Und sie spielen weit über ihre Möglichkeiten. Die Bayern haben mitgeholfen und andere haben mitgeholfen, haben was liegen lassen. So, und jetzt ist die Frage, nach so einer Woche fangen sie an zu denken. Wenn es so ist, wie du sagst, dann haben sie alles Potenzial. Nur sie haben jetzt auch mal gesehen, es kann noch mal was.
Also in einem Punkt würde ich dir widersprechen. Ich glaube nicht, dass sie weit über ihre Möglichkeiten spielen. Sie schöpfen ihre Möglichkeiten konsequent und ideal aus. Aber sie spielen nicht über ihre Möglichkeiten.
Na, was ich meine, ist, dass alles so klickt.
Ja, das stimmt.
Über das Erwartete.
Das ist bisher so funktioniert, wollte ich sagen. Ne? Ja. So gut einmal, muss man ganz klar sagen. Ja. So, sie wackelten und fielen auch fast. Das sehen wir uns gleich noch mal an, nach nur einem Spot. Ja, dann kannst du noch den Ausgleich in der 87. Minute. Unser Lieblingsthema, Markus und meins, zumindest Standardsituation. Ne? Hab ich schon gedacht. So, Belfodil.
Es deutete sich ja schon auch an.
Aber sag mir erstmal, muss ich, ehe du wieder mich böse anguckst, Jörg, muss ich dann eine Mauer stellen?
Das entscheidet der Torwart normalerweise. Ja, nicht wir jetzt hier. Ja, der Torwart sagt normalerweise, er möchte eine Mauer haben und wie viel Mann er da drin haben.
Also du wolltest ja eben nicht Bruno Labbadia sein, dann sei doch jetzt mal Torwart. Hättest du eine Mauer hingestellt?
Da ist Jörg Schmadtke der Bessere.
Hättest du die Mauer hingestellt?
Es ist fast unerheblich, ob du eine Mauer hinstellst oder nicht. Wenn du im Zentrum die Zuordnung so verlierst, wie dort verloren wird, dann kannst du mit 5 Mann eine Mauer stellen oder keine, dann bekommst du das Tor.
Aber du hast ja dann 2 Mann mehr hinten, deswegen meine ich das.
Ja, es wären aber noch, ich glaube, noch 8 weitere zur Verfügung gestanden.
Fast das gleiche Tor, was sie im Pokal auch schon kassiert haben gegen Werder. Ne? Also das ist ein bisschen eine Schwachstelle möglicherweise. Fast 1:1.
Gut, wir müssen noch unsere Zuschauer zu Wort kommen lassen. Ne?
Und die Zuschauer sind sich da nicht so einig, was die Frage der Woche betrifft. 59% sagen, die Dortmunder verspielen das Ganze noch. Auch Tobias sagt hier, wer nach über 70 Minuten 3:0 führt und dann nicht gewinnt, wird nicht deutscher Meister. Auch mein Kollege Matthias Becker sieht da Alarmsignale beim BVB. Gerne nachzulesen, der Kommentar auf sport1.de. Der sagt also, das wird sich in den nächsten 2 Wochen schon entscheiden, in welche Richtung es da geht. Und jetzt wollen wir Sie natürlich noch hören, liebe Zuschauer am Dopafon.
Man kann ja noch nicht vom Verspielen der Meisterschaft reden, auch wenn man noch den direkten Vergleich hat. Aber es ist schon festzustellen, dass die jüngeren Spieler bei Dortmund mit dieser Belastung schlecht umgehen können. Sie haben jetzt ein paar Mal Vorsprünge verspielt. Und das könnte im Endeffekt entscheidend sein. Da sind die Bayern cleverer.
Das ist schon ganz anderen Clubs passiert, dass eine 3-0-Führung so sicher geglaubt wird und so in den Köpfen der Spieler ist, dass man diese aus der Hand gibt. Deshalb denke ich trotzdem nicht, dass Dortmund die Meisterschaft verspielt.
Ich glaube schon, dass der FC Bayern den BVB noch abfangen wird. 3:0 zu Hause zu führen und dann noch das Spiel abzugeben mit 3:3, das ist nicht meisterwürdig. Da fehlt den Dortmundern auch die Cleverness. Ich denke schon, dass sie nervös werden und dass der Titel am Ende nach München geht.
So schnell geht das, siehst du?
Die Münchner haben auch zu Hause 3:1 gegen Düsseldorf geführt und gegen den Aufsteiger dann noch einen Punkt abgegeben. Also denen ist es auch passiert, ähnlich.
Ich glaube auch, dass das einer der Hauptpunkte ist. Ich glaube schon, dass Dortmund durchaus noch ein paar Spiele nicht gewinnen wird, aber ich glaube eben Bayern auch. Also dafür sind die mir nicht stabil genug und deswegen glaube ich auch eher an Dortmund.
Deswegen doch Wolfsburg, ne? Wie wir es schon immer angesprochen hatten an der Stelle. Wir wollen auch hören, Lucien Favre war krank, war nicht im Stadion, sein Co-Trainer war dann auf der PK und hat zur Situation Folgendes gesagt.
Wir haben es sehr, sehr altmodisch gemacht, per Telefon, also nichts mit WhatsApp oder mit Twitter, sondern es war alles per Telefon. Wir hatten mit Lucien heute im Hotel noch Kontakt, also Lucien hat die Ansprache im Hotel vor dem Spiel gemacht, ist dann aber nicht in den Mannschaftsbus gestiegen, haben aber vor dem Spiel nochmal telefoniert, als wir die Aufstellung hatten des Gegners. Haben dann in der Halbzeitpause Telefonkontakt gehabt, auch während des Spiels hatten wir Telefonkontakt. Mittlerweile ist es ja erlaubt, dass man mit jemandem auf der Tribüne verbunden ist per Headset. Und diese Person hatte einen telefonischen Kontakt mit Lucien, sodass wir da immer wieder im Austausch waren, Ideen ausgetauscht haben, so wie wir es im Spiel machen, nur dass wir uns jetzt diesmal nicht gesehen haben.
Ja, viel telefoniert wurde auf jeden Fall im Stadion, das haben wir gehört. So, gleich sprechen wir noch über diese Szene. Im Abstiegsduell Hannover gegen den 1. FC Nürnberg gab es dieses Foul. Und Simon Rein, wir sehen es und die Konsequenzen besprechen wir gleich nochmal. Nach uns, Pur Landstein, Ihr Gastgeber ist Jochen Stutzke, der meldet sich jetzt schon mal. Wir sind wieder zurück beim Check24 Doppelpass. Gehen kurz nach Hannover nochmal. 11. Minute. Wir sehen Zweikampf. Kann man es vielleicht gar nicht nennen, denn. So, da. Korb am Boden. Simon Rein hier. Es sieht leider in der Zeitlupe immer.
Ja, aber es ist ja egal, ob Zeitlupe oder Normalgeschwindigkeit. Also wenn ich das mit dir mache, gehe ich in den Knast auf der Straße. Versucht den Körper. Dass er das nicht will, er will ihn doch nicht umbringen, er will ihn nicht verletzen, aber er macht etwas, was du nicht machen kannst. Und wenn du das so machst, gibt es eine rote Karte und dir kannst doch keine Sekunde was zu diskutiert geben darüber.
Dann lass uns mal hören, was der Sportvorstand gesagt hat.
Andreas, ja, Bauten. Freies Land. Komm.
Ich weiß nicht, haben Sie das Gefühl, dass die Mannschaft heute uninspiriert auf dem Platz war und irgendeinen Impuls braucht? Also ich glaube, da richten wir heute den Fokus auf was Falsches, weil ich glaube einfach, den Impuls für den Ausgang dieses Spiels hat ein anderer gesetzt heute. Dann hätte auch kein anderer Trainer verhindern können, wenn nach 11 Minuten eine Weichenstellung vorgenommen wird, die aus meiner Sicht katastrophal ist. Und da brauche ich mich nicht drüber unterhalten, ob vielleicht ein Impuls von außen über den Trainer daran was ändern kann. Das ist heute wirklich an anderer Stelle entschieden worden.
Das heißt, Michael Köllner wird auch nächste Woche auf der Bank sitzen?
Na sicher. Warum haben Sie heute irgendeinen Anlass gesehen, dass man das nicht so tun sollte?
Nee, aber es ist ja eine gute Möglichkeit, um einen Impuls zu setzen.
Ja, das ist durchaus richtig, aber das ist vielleicht auch nicht gerade das, wonach wir streben, sondern wir wollen sagen wir mal, eine Verlässlichkeit und eine Kontinuität auf einer Position haben und sind heute enttäuscht, dass wir trotz eines guten Spiels heute nichts Zählbares mit nach Hause nehmen dürfen.
Also, er denkt, ne, eine gelbe Karte hätte es vielleicht auch getan. Tatsache ist,
kann es nicht geben.
Ja, sie verlieren das Spiel 0-2 und unter der Woche haben sie beim HSV auch schon 0-1 verloren mit einer sehr dürftigen Leistung. Und damit sind wir dann auch beim Pokal. Achtelfinale, war eine schöne Woche. Nee, für Jörg nicht. Entschuldige, das hatte ich ganz vergessen, muss ich an der Stelle sagen. Leider auch raus in Leipzig. Und wir suchen ja immer den wertvollsten Spieler der Pokalrunde. Ruth hat ihn für uns.
So, und damit bin ich rübergewandert in unser Pokalfieber-Studio. Aber wir wollen natürlich hier die Dopa-Tradition weiter aufrechterhalten. Es gibt Spenden, die ich vorlesen möchte. Natürlich danke an Oliver Risse für den FC Kickers Lückendorf 68, Daniel und Toni aus Gelsenkirchen. Und wir haben noch Spenden vom Bayern-Fanclub Erder. So, das wollen wir beibehalten. Jetzt sind wir beim Pokal und es sind noch 5 Erstligisten und 3 Zweitligisten dabei aus der oberen Tabellenhälfte. Nur Schalke, nicht ganz richtig, Bayern und Leipzig. Natürlich, Schalke ist unten zu finden, aber auch noch dabei. Heute Abend um 18.15 Uhr ist die Auslosung für das Viertelfinale. Und Sie, liebe Zuschauer, können wie immer und wie gerade schon angesprochen unseren MVP wählen aus der Achtelfinalrunde. Da hätten wir zur Auswahl Moritz Multhaub vom 1. FC Heidenheim, hat ja den Siegtreffer gegen Leverkusen erzielt. Iji Pavlenka von Werder Bremen, der hält im Elfmeterschießen gegen Dortmund. Ahmed Kutucu vom FC Schalke 04, ohnehin mit einer überragenden Woche. Und Serge Gnabry vom FC Bayern München. Liebe Zuschauer, bitte auf sport1.de abstimmen und einmal 2 Tickets fürs Finale am 25. Mai in Berlin gewinnen. Bitte schön.
So, heute noch 2 Spiele in der ersten Liga. Stuttgart muss nach Düsseldorf. Markus, wieso schaue ich dich da an? Bist du im Gespräch in Stuttgart? Sag nicht, du weißt es nicht.
Jörg Schmadtke hat die Sendung ganz gut begonnen. Manche von deinen Fragen muss man wegatmen.
Und bevor ich heute hier Schnappatmung kriege, bedanke ich mich ganz herzlich, vor allem bei Jörg. Markus, bei dir. Hamid, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Heiko, Toni und natürlich auch Marcel. Danke an Ruth, danke an euch hier. Was tolles Publikum. Hajo von Hadel und Bent. Ja, jetzt viel Spaß noch mit Ruhr Landstein. Jochen Stutzke übernimmt. Wir sehen uns nächste Woche dann wieder. Also, tschüss, schönen Sonntag.